Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 342 der Cinecouch. Und wir sind heute wieder in voller Mannschaft angereist. Und deswegen begrüße ich die Michi.
Hallo.
Und Nils.
Hallo.
Mich. Heute geht es ja auch um einen Film, in dem es um viel Eitelkeit, vielleicht auch ein bisschen Arroganz, um Ruhm, um Selbstbild, um Abbild in den Medien und so weiter geht. Also deswegen kann ich mich ruhig auch mal ein bisschen voranstellen, mal gucken, wie mir das so bekommt. Wir sprechen heute über The Substance und ich frage gleich mal, hat der Film euer Leben verändert?
Nein.
Noch nicht. Wer weiß, wenn The Substance irgendwann mal auf den Markt kommt, dann müssen wir nochmal reden.
Okay. Dann hat der Marketing-Spruch ja nicht so richtig gut funktioniert, den ich von Mubi gerade adaptiert habe. Für alle diejenigen, die diese Folge irgendwann mal hören, man weiß nicht mehr genau, was es damit zu tun hat. Ja, wir sprechen heute pünktlich für die Annalen, wenn das irgendwann mal dann niedergeschrieben wird, zum Streaming-Start über The Substance, sind aber alle im Kino gewesen. Und ich finde auch, mal abgesehen davon, dass ich jetzt noch nicht genau weiß, wie ihr den Film dann eben en Detail fandet, und ihn bewertet, aber dass das auch ein echt starkes Kinoerlebnis ist und insofern auch irgendwie sehr schön, dass es noch Streamer gibt, die auch zumindest ein bisschen auf eine Kinoauswertung achten. Naja, es ist ein Film, der hat schon ein bisschen für Furore gesorgt auf diversen Filmfestivals, Vorschusslorbeeren und vielleicht sogar noch ein bisschen länger jetzt auch in den Medien aktiv sein wird, weil man unter anderem Demi Moore in der Hauptrolle auch Oscar-Chancen zuschreibt, denn das ist ja eine wahnsinnig tolle Comeback-Geschichte und wie wir die Academy kennen, lieben sie das. Mhm. Hollywood liebt es ja sowieso, sich selber zu feiern, deswegen gibt es die Oscars, aber dann auch noch so eine Rolle für eine daneben doch schon etwas ältere und vielleicht sogar schon fast vergessene, abgeschriebene Darstellerin, die eine ehemalige Hollywood-Größe spielt in diesem Film, die auch schon abgeschrieben ist und auf einmal 50 Jahre alt wird und man nicht mehr so richtig weiß, wohin mit ihr. Ja, sowas, das sind doch Leben, wie es das, sind Geschichten, wie es das Leben schreibt. Oder eine Regisseurin, Coralie Fajar, in der Hoffnung, es richtig ausgesprochen zu haben, eine französische Filmemacherin, die auch das Drehbuch geschrieben hat, von der ihr beide auch den Vorgängerfilm gesehen habt, der mir fehlt, den ich mir aber auf die Watchlist gepackt habe, Revenge. Deswegen mal ganz kurz die Frage, habtet ihr vielleicht an The Substance, unabhängig jetzt vielleicht, was ihr sonst so alles darüber gelesen, mitbekommen hattet, auch durch Revenge vielleicht Interesse, ihn zu sehen, weil ihr den in Verbindung gebracht habt? Oder war das jetzt eher so im Hintergrund, dass das gar nicht so bewusste Entscheidung war, aufgrund des vorherigen Films,
also,
sich für The Substance zu entscheiden?
Ich sag mal so, mir war es bewusst, dass das jetzt der neue Film von der Regisseurin von Revenge ist. Ich mochte Revenge damals aber gar nicht so sehr. Also das war für mich ein Film, ist ja so eine Rape-and-Revenge-Geschichte, eigentlich klassisch, aber irgendwie mit einem modernen Twist, sag ich mal. Mit einem modernen Look auch vor allem. Ich fand den aber damals ein bisschen plakativ und habe mich auch ein bisschen gestoßen so an, ich glaube, dem Realismus, glaube ich, innerhalb der Diegese des Films. Also, dass dort einige Entscheidungen einfach so sehr vielleicht nicht logisch nachvollziehbar waren, sondern einfach dann für ein Statement oder für eine Aussage des Films so eingebaut worden, wie es dann der Fall war. Aber der Film hatte auf jeden Fall Tempo und eben auch einen guten Look und ist ein Genrefilm. Insofern hatte dann natürlich trotzdem irgendwie Elemente, die mir zugesagt haben und die mich dann schon dazu gebracht haben, dann auch ein Interesse zu haben, was die Filmemacherin dann danach macht. Und The Substance hat einfach in Cannes so ein Aufruhr bekommen. Da gab es, glaube ich, auch so die ersten Nachrichten, dass dann Leute aus dem Kino rausgegangen sind und dass das irgendwie ein ganz krasses Finale hätte und überhaupt so der Körpereinsatz von Demi Moore und Margaret Qualley und so weiter. Also da hat das Ding ja irgendwie zum ersten Mal wirklich Fahrt aufgenommen und wurde so, glaube ich, als Kandidat für die Goldene Palme auch gehandelt, die er dann nicht bekommen hat, aber irgendeinen Preis,
ich glaub,
gab
beste
es.
Regie.
Ja, wahrscheinlich. Irgendwie Regie, Drehbuch, irgendwas. Genau. Und ja, insofern hatte ich den seitdem eigentlich auf der Liste, dass man sich den mal angucken müsste.
Bei mir war es tatsächlich hauptsächlich der Trailer. Also ich habe jetzt in der Recherche erst überhaupt richtig geschnallt, wer die Regisseurin ist und dass ich eben ihren ersten Langspielfilm auch schon gesehen habe. Ehrlicherweise kann ich mich an Revenge so gut wie gar nicht erinnern. Ich hatte gedacht, dass ich den eigentlich ganz gut fand, aber jetzt, wenn Nils, wenn du erzählst, dass du den nicht so gut fandst, dann zweifle ich da schon wieder dran, weil wir haben ja oft eine sehr ähnliche Meinung, was vor allen Dingen auch so Horrorfilme angeht und deswegen, ja, nee, das ist, der ist leider wirklich nicht bei mir hängen geblieben, was ich jetzt nicht unbedingt dem Film zuschreiben will, sondern dass ich glaube, ich habe den einfach in der Zeit geguckt, also so 2017, 2018, da war bei mir einfach sehr viel los und ich kann mich an sehr viel aus dieser Zeit wirklich wahnsinnig schlecht erinnern, was ein bisschen blöd ist. Insofern, vielleicht hole ich den jetzt irgendwie nochmal nach, aber der Trailer, also den habe ich ja immer mal wieder im Kino gesehen, wenn ich eben andere Filme geguckt habe und der hat mich absolut in den Bann gezogen, weil ich den Look irgendwie schon mochte. Ich hatte das Gefühl, okay, der ist irgendwie edgy. Ich mochte die Kombi aus Demi Moore und Margaret Qualley. Demi Moore jetzt gar nicht unbedingt die Schauspielerin, die ich total auf dem Schirm habe. Also ehrlicherweise, bei mir ist das so eine Person, wo ich denke, okay, ich kenne die, ich weiß, sie existiert, ich weiß, sie ist oder mindestens mal war ein großer Star und irgendwie existiert und so. Wir haben gerade schon so ein bisschen geguckt. Ich habe eine Frage der Ehre mit ihr gesehen, aber so krass im Kopf hängen geblieben ist sie mir jetzt nicht. Und Margaret Qualley ist dann vielleicht so ein bisschen das Gegenstück und passt hier natürlich auch irgendwie total gut auf den Film. Ich habe gerade das Gefühl, Margaret Qualley ist überall und spielt wirklich auch bei den ganz, ganz Großen mit. Ich habe jetzt Kinds of Kindness nachgeholt vor kurzem, wo sie auch eine relativ große Rolle dran hat. Und dann gab es auch diesen Rollerblade-Auto-Film.
Drive Away Dolls.
Den habe ich noch nicht gesehen. Ja, aber gutes Jahr für sie anscheinend. Und das alles daran, an diesem Trailer fand ich einfach extrem spannend und kann jetzt auch schon mal sagen, ich war extrem froh, dass ich ohne irgendein Wissen noch in diesen Film reingegangen bin. Im Nachhinein finde ich es ein bisschen erstaunlich, dass ich auch gar nicht gespoilert war, was irgendwie so das letzte Drittel angeht. Oder ich habe auch nie irgendwelche Snippets von so dem Body-Horror gesehen, der in diesem Film stattfindet. Ich hoffe, das war bei dir, Nils, auch so, weil du hast ihn jetzt ja noch mal ein bisschen später gesehen als Jan und ich. Und ich war, ich, ja, für mich war einer der Highlights, dass wir ihn eben im Kino gucken konnten und auch so unbefangen, wirklich.
Ja, war bei mir auch so.
Ja, ich glaube, das ging auch einigen, da, also mich hier und ich waren gemeinsam in dem Film und ich glaube, es ging vielen so, dass sie nicht genau wussten, worauf sie sich da einlassen.
Ja, ich wusste auch, es ist absurd, mir war nicht klar, dass das ein Horrorfilm ist oder Body-Horror. Ich weiß nicht genau, was ich erwartet habe, aber ich habe irgendwie gedacht, es geht eher in Richtung Drama.
Also das wusste ich schon. So Genre selbst oder eben so eine Grundprämisse und so, das war mir bekannt, aber ja. Das sagt ja nicht so viel aus.
Nee, ich dachte, es geht vielleicht so ein bisschen in Richtung Black Swan, weißt du, dass es irgendwie eigentlich ein Drama ist und da gibt es immer mal diese Horrorelemente.
Aber eigentlich ein sehr guter Vergleichsfilm und ehrlicherweise geht vielleicht Black Swan dann nicht ganz so weit in der Darstellung, aber hat ja auch durchaus seine Body-Horror-Elemente und den Psychopath und ja auch eine weibliche Hauptfigur, die eigentlich einem Ideal nachstrebt, der irgendwie von auch äußeren Einflüssen geprägt ist, die ja diese perfekte Tänzerin sein möchte. Und Demi Moore wird getrieben von dem Jugendwahn in einer sehr schnelllebigen Zeit, in der man ein Verfallsdatum hat, im wahrsten Sinne des Wortes bei diesem Film. Ja, und was Nils eben schon beschrieben hatte, dass es aus Cannes so Nachrichten gab von den Saal verlassenen Menschen. Das ist ja ein neben der Länge des Applauses eigentlich das Einzige, was man von Cannes wissen muss, von den Filmen so im Endeffekt. Oder was immer die Schlagzeilen sind, wie viele rennen raus und wie lange wird applaudiert. Also zumindest mal ganz plakativ gesagt. Und selten bekomme ich das allerdings im Kino so mit. Und da war es tatsächlich der Fall, dass es dann einigen wirklich zu viel wurde. Bei einem war ich auch sehr froh, dass er irgendwann die Segel gestrichen hat, weil er sehr viel häufig am Handy war und es offensichtlich nicht störend fand, dass der Bildschirm ziemlich hell war. Naja, gut, das ist dann die Strafe für diese Person. Nicht nur, dass sie diesen Film bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann nicht mehr auszuhalten war, erlebt hatte, offensichtlich ja nicht gefallen hat, sondern dann eben auch gehen musste. Nun, wir werden wahrscheinlich, wie immer in unseren Episoden, auch über das Ende des Films sprechen und werden kein Blatt vor den Mund nehmen. Das heißt also für all diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben, in dem Fall vielleicht mal dann doch eine für mich seltene Warnung. Vielleicht erst den Film schauen und dann diese Folge weiterhören. Kommen wir kurz mal dazu, worum geht es in The Substance und warum heißt der Film überhaupt so? Im Zentrum steht die jetzt 50 Jahre alt gewordene Elizabeth Sparkles, eine ehemalige Hollywood-Größe, die mittlerweile so Jane Fonda-mäßig im Fernsehen ihre Aerobic- und Fitness-Show macht und von ihrem Chef gefeuert wird. Nicht unbedingt, weil sie nicht mehr erfolgreich wäre, sondern weil er auch den Quoten Wahn offensichtlich erliegt und noch mehr möchte. Und das muss dann eben mal geändert werden mit etwas jungem, frischen, neuen, sexy und allem. Und sie wird also quasi als Geschenk zum 50. gefeuert und bekommt dann durch einen Unfall im Krankenhaus gelandet von einem Pfleger den Tipp, The Substance sich dort mal zu melden. Sie bekommt so einen Stick mitgegeben und erfährt über ein Video eben von einem Mittel, das verspricht, das bessere Ich, das perfekte Ich der eigenen Person zu erschaffen. Und nach ein bisschen Zeit, die sie da doch mal drüber nachdenkt, wird sie sich diesem Experiment, wie ich es mal nennen würde, dann tatsächlich eben auch einstellen. Und über einen gewissen Prozess mit diversen Spritzen, der sehr ausführlich erklärt wird, wird tatsächlich aus ihr eine neue Version entstehen, die aus ihrem Körper herauskommt. Und das ist eine ungefähr 20-jähriges anderes Ich, das sie Sue nennt oder sich selber Sue nennt und die im Anschluss immer im Wechsel eigentlich von 7 Tagen die Rollen tauschen müssen. Und das quasi eigentlich als Symbiose gemeinsam durch das Leben nun gehen, aber eben doch ihren eigenen Kopf haben. Sue jedenfalls bewirbt sich als Nachfolgerin von Elizabeth, wird genommen und erlebt einen kometenhaften Aufstieg, der allerdings mit einigen, na, sagen wir mal, Regelverfehlungen im Zuge dieser ganzen Substanzgeschichte dazu führt, dass die junge Sue immer mehr nimmt als das, was ihr eigentlich zusteht und das in so einer Symbiose eben nur funktioniert, indem eine andere Person, das ist eben Elizabeth, etwas verliert und immer mehr deformiert. Und dann wird es im Grunde zu einem Kampf dieser zwei Ichs, dieser zwei Versionen eines Menschen bis zu einem sehr, sehr konsequenten Ende, würde ich mal behaupten. Da steckt ja eigentlich schon mal auch richtig viel schon drin, was irgendwie in einem, es ist auf gewisse Weise ziemlich plakativ.
Sogar sagen, auf jede Weise.
Ja, der Film ist aber auf jeden Fall auch sehr stark drüber. aber er spricht auf jeden Fall, und das glaube ich, wird schon bei der Inhaltsangabe irgendwie klar, er spricht schon einige gesellschaftliche Themen an, die, ich sag jetzt einfach mal so, virulent sind. Und vielleicht auf vielen Ebenen auch gar nicht so unterschiedlich wie zum Beispiel ein Barbie im letzten Jahr, der das auf eine noch viel größere, viel breitere, mainstreamigere Art und Weise gemacht hat, aber wahrscheinlich so einem, ich sag jetzt mal, aufgeklärtem, offenen, urbanen Publikum, den der Film dann wahrscheinlich am ehesten anspricht, auch eigentlich alles schon klar ist. Es geht um Schönheitsideale, es geht um generell die Frau in der heutigen Gesellschaft, in der Medienwelt vielleicht im Besonderen. Und wie ich finde, aber eben auch um Ruhm und was das alles so mit sich bringt. Aber erzählt das auf eine, ja, eben sehr konsequente und sehr andere Art und Weise, was mir sehr gefallen hat. Aber was hat euch denn, hat euch davon etwas besonders angesprochen?
Es ist schwer zu sagen oder schwer, so den einen Aspekt herauszuheben. Ich glaube, das, was mir insgesamt wirklich am meisten gefallen hat, ist die visuelle Darstellung und die Konsequenz des Ganzen. Also das, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren einfach immer wieder Filme gesehen, die sich sehr in CGI zum Beispiel verlieren und irgendwie auch so Bilder reproduzieren, die man schon tausendmal gesehen hat. Und bei The Substance erkennt man in vielen Fällen halt auch Vorbilder, definitiv. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, so diesen Look, den gibt es dann doch nicht so oft. So dieses High-Gloss-Ding, so ein bisschen hatte das von Neon Demon, finde ich. Also so diese oberflächliche, plakative Darstellung einer oberflächlichen, plakativen Medienwelt. Und dann wiederum diese Body-Horror-Geschichten, die sicherlich von zum Beispiel den Film David Cronenbergs inspiriert sind. Und dort aber eben auch dann so weit zu gehen, das einerseits mit praktischen Effekten vielfach darzustellen und vor allem, wenn es dann im Finale komplett in Richtung Blutfontänen und sonst was geht, fand ich es irgendwie schön, dass dort einfach ja, man sich nicht zurückgehalten hat, nicht dann irgendwie gesagt hat, ja, wir müssen jetzt aber hier doch die stromlinienförmige Variante drehen für den Mainstream, sondern nee, wir ziehen das jetzt wirklich konsequent durch und drehen den Regler auf 11.
Ja. So,
das waren, glaube ich, die Aspekte, die mir am meisten gefallen haben.
Ja, ich glaube, das war auch eine der Sachen, die ich nach der Sichtung sofort zu Jan gesagt habe. So, ich weiß nicht, ob ich einen Horrorfilm gesehen habe, der sein Thema so konsequent durchzieht und irgendwie so sehr einfach sagt, okay, wir haben uns jetzt für diesen einen Weg entschieden und jetzt gehen wir den aber sowas bis zum Ende und wir hören erst auf, wenn wirklich auch alle verstanden haben, was ich sagen will, so ungefähr. Also natürlich geht es um Schockieren. Und auch um Schockieren durch Gewalt, aber ich finde, es hat System und es hat einen Zweck. Also, oder da würde ich mich auch nochmal gerne vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt unterhalten, so was, warum eigentlich diese Gewalt so, was soll das so ungefähr? Weil es ist ja immer wieder mal ein spannendes Thema, weil man das natürlich auch vorwerfen kann, gerade wenn es um ernstere Themen geht, so ungefähr. Aber gerade auch, was den Look angeht, der hat mir auch gefallen, dass es wirkt manchmal minimalistisch, obwohl es ja so opulent ist, aber es gibt so cleane Oberflächen. Es gibt zum Beispiel in der Wohnung von Elizabeth, es gibt wahnsinnig wenig Möbel. Wir sehen sowieso extrem wenige Räume. Wir sind die allermeiste Zeit entweder im Badezimmer, in diesem Wohnbereich oder diese mini kleine Küchennische irgendwie. Du hast ganz oft eine große farbige Fläche irgendwie oder es ist limitiert auf bestimmte Farben. Dadurch wird dann teilweise auch ein bisschen was erzählt. Also jeder Figur werden so ein bisschen ihre eigenen Farben zugeschrieben. Du hast dadurch auch immer mal wieder so eine Art Farbblocking, was es zum Beispiel auch bei La La Land gab. Du hast ein sehr krasses Blau, was gegen ein sehr krasses Gelb aufgewogen wird. So solche Sachen, was dann auch einfach sehr gut im Gedächtnis bleibt, also gerade während man den Film sieht, es ist irgendwie so eine sehr klare Sprache, finde ich. Ja. Und so ist das bei allem, also auch bei das Set-Design ist irgendwie, es ist sehr klar, es ist auf eine Art simpel, aber nicht simpel im Sinne von langweilig und so von wegen, ja, wir haben irgendeinen Raum, sondern es ist halt schon alles wirklich extrem geplant und durchdacht.
Ich finde fast schon so futuristisch und artifiziell gleichzeitig. Ja. Also du hast nicht das Gefühl, dass diese Wohnung jetzt eine Wohnung ist, die in unserer Gegenwart belebt wird, sondern das ist irgendwie eine Art von Wohnung, die nicht ganz unserem Stil entspricht, die nicht so wirkt, als würde sich da jemand das gemütlich einrichten, auch mit dem riesen Werbeplakat, was dann immer direkt vor der Stadt zu sehen ist, auch so entrückt von der Stadt im Grunde. Da sind so Dinge, die das schon ja fast schon allegorisch machen. Und ich glaube auch so der Flur zum Beispiel zum Badezimmer hin, der im Film dann immer mal in der Länge eigentlich variiert. Das sind so Elemente, wo es eher um die Wirkung, um den gefühlten Eindruck geht, als darum, ein realistisches Wohnobjekt einzurichten.
Ja, das Badezimmer ist ja auch total absurd. Das ist einfach ein riesiger komischer Fliesenraum. Also das ist das Letzte, was dir einfällt, wenn du sagst, hier Design mal von Hollywood-Star XY, das millionenschwere Badezimmer. Dann machst du das nicht so. Es wirkt so klinisch und ungemütlich ganz oft. Ja, es ist
halt für den Zweck eingerichtet, genau, dass dort diese Transformation dann stattfinden kann im Grunde. Ne? Und so ähnlich ist es, glaube ich, bei der Firma auch, dass du dort irgendeinem Hinterhof bist. Da wird es dann immer dreckiger und als sie dann noch so unter dieser Rolltür hindurch klettern muss und in so einem richtig abgeranzten Steinflur steht und so weiter, denkst du, was ist das hier? Und dann kommt sie kurz danach in diese Etage mit den Schließfächern und es sieht wieder alles super clean aus. Mhm. Und dann noch so mit dieser leichten Aufsicht, glaube ich, und so ein Fischei fast schon. Das ist halt, ja, da ist absolut ein Gestaltungswille dahinter.
Ja, also gerade bei dem Beispiel, das finde ich eigentlich ganz schön, deswegen will ich da nochmal kurz drauf eingehen. Wenn sie The Substance abholt, ich weiß gar nicht, ob das einen Namen hat, da wo sie hingeht. Also sie kriegt ja irgendwie so eine Adresse und dann heißt es ja, geh da mal hin, und sie kriegt ja selber irgendwie extrem wenig Infos. Und wenn sie dann zum ersten Mal da hinläuft, wirkt sie auch irgendwie so total verloren. Es ist auch keine Menschenseele irgendwo in der Nähe. Das finde ich auch mal ganz spannend. Immer wenn man irgendwie draußen ist, gibt es ganz oft Momente, wo sie alleine ist, obwohl das unmöglich scheint in einer vielleicht LA-Stadt oder LA-ähnlichen. Wo ist denn der Walk of Fame? Ist der in LA? Ja, okay. Wusste ich jetzt gerade nicht.
Hollywood Boulevard.
Genau, danke. Und dann geht sie dahin und ich hatte irgendwie so das Gefühl, oh Gott, das ist ja irgendwie so eine Drogenabsteige. Also ich hatte fast schon die Erwartung, wenn sie da drunter krabbelt und man in das Innere dieses Hauses geht, dass da vielleicht irgendwelche Heroinspritzen rumliegen oder noch irgendwelche Tabletten, bla bla bla. Dann kommt sie eben in diesen super cleanen Raum und gleichzeitig kann man dann auch spekulieren, okay, aber ne, vielleicht ist das ja einfach gar nicht so weit weg. Also sie holt sich ja auf eine Art auch eine Droge oder dieses Wundermittel. Und es ist halt das Wundermittel der Reichen und schön und überhaupt. Und deswegen ist es dann in dieser komischen, futuristischen Box, die fast schon irgendwie was hat von irgendeinem 2001-Raumschiff so ungefähr. Aber ja, dieser Clash hat mir gerade da so super gut gefallen zwischen, ja, so Hinterhof, Drogenmanier und gleichzeitig High-End, super entwickelte Wundermitteldroge für eben Upper Class und Elite. Also, und das gibt's ganz, ganz oft in diesem Film, dass einfach wirklich, auch wenn es nach nicht viel aussieht im ersten Moment, erzählt es dann doch eigentlich echt super viel.
Ja,
da würde ich fast, also, wenn du woanders hin willst, sag Bescheid. Aber das finde ich interessant, weil ich oftmals eher das gegenteilige Gefühl hatte, dass es zwar ja sehr gut gestaltet ist, es sieht nach was aus, es hat irgendwie vielleicht auch einen Gedanken da drin, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es viel erzählt.
Ah, da wollte ich auf den gleichen Gedanken hin, aber ich sehe es genau andersrum. ich finde nämlich, dass der Film, also ich gebe euch bei dem allem recht, das ist keine realistische, oder wenn, vielleicht ist es eine hyperrealistische Darstellung einer Welt, ehrlicherweise aber auch einer Welt, auch wenn wir irgendwie auch alle in der Medienbranche arbeiten, die wir so, glaube ich, nicht leben oder die wir so nicht kennen. Aber ich würde auch sagen, dass abgesehen mal jetzt davon, dass das eben eine, es geht hier um Ausstattung, es geht um Setdesign, dass der Film das nicht nur macht für den reinen Show-Effekt, dass es toll aussieht, weil es sieht wirklich, also mindestens, ob man das jetzt schön findet oder nicht, es ist auf jeden Fall sehr, es ist artifiziell, aber eben auch mit einem ganz, ganz großen Stilwillen. Ich glaube, dem kann man diesem Film nicht absprechen, aber gleichzeitig empfinde ich es so, dass das Set auch wahnsinnig viel erzählt, also dass es narrativ eingesetzt wird. Da gibt es ganz einfache Dinge. Der Flur in dem, also das, was du eben, Nils, schon gesagt hast, dass der Flur in dem im Apartment tatsächlich mal ganz lang erscheint, manchmal ganz kurz, je nachdem auch, also wie sich da meistens ja Demi Moore, also Elizabeth, fühlt, wenn sie dann eben doch mit sich hadert zum Beispiel oder wenn sie es ganz, ganz dringend hat, wieder irgendwas zu erledigen oder wenn die Zeit knapp wird, wird auf einmal der Weg länger und so. Also wird auch dramaturgisch etwas gemacht. Aber auch der Flur im Studio, da in diesem Mediendesign, ne? Am Anfang haben wir diesen ewig langen Flur mit den riesigen, also Ölgemälde angehauchten, aber es sind, glaube ich, Fotografien von so den größten Highlights der Karriere von Elizabeth. Das wird dann ja alles abgehängt und dann beginnt die neue Karriere und der gesamte Flur ist noch leer und er wird nach und nach so behangen. Ich glaube auch erstmal nur mit zwei Plakaten dann, aber eben von der ersten Show und dann soll es ja noch diese große New Year's Geschichte geben. Also wo auch da so erzählt wird, da es steht noch ganz viel vor dir, aber irgendwann ist es halt auch gefüllt. Irgendwann ist diese Galerie voll und deine Karriere ist zu Ende, was man dann schon so ein bisschen vorwegsehen kann, weil auch diesem Kreislauf wird sie ja nicht entkommen durch die Substance. Und das Apartment generell, finde ich, ist ja anfangs eine glatte Oberfläche und es verkommt immer mehr. Beginnt ja auch damit, dass sie dieses riesige Konterfei von sich hat, Elizabeth, ein überlebensgroßes Gemälde oder überlebensgroßes Foto, das eingerahmt an der riesigen Wand ist, auf der gegenüberliegenden Seite zu dem absurd großen Fenster, das nach draußen auch auf sie zeigt. Ne? Sie ist ja wirklich auch im Mittelpunkt von sich selber eigentlich gefangen. Und die erste kleine Änderung ist ja, glaube ich, dass sie ihren Schuh oder irgendetwas gegen das Bild wirft und dann der Sprung genau auf ihrem Auge erscheint, wo auch schon so eine, ja, dieser Niedergang dieser Karriere und des Selbstbilds, das auch über die Ausstattung quasi sich widerspiegelt und reflektiert, dass dieser Niedergang auch mit gezeigt wird, wie es unordentlich wird, weil offensichtlich war sie nie zu Hause. Und es kommt ja auch niemand mehr, um zu reinigen und so weiter. Und das, finde ich, ist ganz spannend, wie eben sich da auch noch die Gedanken darüber gemacht wurden, wie kann man denn auch anhand der Umgebung die Geschichte vielleicht jetzt nicht alleine erzählen, aber zumindest so diesen Weg mitgehen.
Muss ich auch sagen, gibt es auch Sachen, die mir nicht aufgefallen sind, während ich den Film geguckt habe. Also das war jetzt dann teilweise noch in der Recherche oder jetzt in der Beschäftigung mit diesem Film. Gerade auch diese beiden Poster, die du angesprochen hast, beziehungsweise das Poster von Elizabeth in ihrer Wohnung, da hat sie ja diesen blauen Badeanzug. Nee, sie macht ja so Sportvideos, also ja, irgend so ein Trainingsding. Und vor ihrem Haus ist dieses wahnsinnig riesige Billboard. Das wirkt ja so, als wäre es irgendwie 200 Meter groß und ist einfach absurd und dann auch noch angestrahlt. Also selbst in der Nacht ist es immer da. Und am Anfang zeigt das natürlich ihren großen Triumph, ihre Karriere und so. An so einem Billboard sein ist ja auch der Traum von vieler. Und das zeigt dann, okay, man hat es geschafft. Und alle können ja einen auch sehen. Also nicht nur im Fernsehen, sondern immer. Und Leute, die dran vorbeifahren und so. Und irgendwann hängt da ja dann das Plakat von Sue mit ihrer neuen Show, wo sie dann ja das gleiche macht, Elizabeth ersetzt hat. Und man kann jetzt auch so ein bisschen darüber nachdenken, dass es diesen inneren Kampf widerspiegelt, weil The Substance, eine der Regeln ist ja auch, ihr seid eine Person, ich weiß das Wording gerade nicht mehr, aber you are the same.
You are one.
You are one, genau. Ja, und dass sie das nicht vergessen sollen. Und offensichtlich passiert das halt im Lauf der Geschichte, das ist ja auch gefühlt unausweichlich, beziehungsweise mir ging es so, ich habe das nur irgendwie erwartet. Und durch diese beiden Plakate zeigt das halt einfach ja diesen krassen Struggle, in dem sich halt Elizabeth befindet. Und das war auch einer der Hauptpunkte, den ich als Zuschauerin so wahnsinnig nachvollziehen konnte. Diese Unsicherheit mit dir selbst. Und es ist, dass es manchmal egal sein kann, was du alles schon erreicht hast oder wie toll du aussiehst oder wie viele Komplimente du bekommst, bla bla bla. Trotzdem, scheint nie genug. Es gibt immer Zweifel. Es gibt immer Sachen, die du verbessern möchtest. Es gibt Sachen, die du hässlich oder scheiße an dir findest, also äußerlich, innerlich. Und dann gibt es diese Sue, die ja die perfekte oder die absolut bessere Version ihrer selbst sein soll und in der Theorie ihr alles ermöglicht oder innerhalb des Films das dann ja tatsächlich auch irgendwie tut, auf eine Art und Weise. Aber sie schafft es ja auch nicht, Sue anzunehmen, sage ich jetzt mal, sondern da entsteht ja dann auch dieser tatsächliche Kampf dann irgendwann zwischen diesen beiden, der dann auch so super krass gipfelt. Da wären wir dann ja auch wieder bei der Konsequenz. Aber das fand ich irgendwie auch jetzt im Nachhinein echt total schön dargestellt oder angedeutet durch diese beiden Poster, von denen Elizabeth eben in einer Tour umgeben ist, weil sie verlässt ja auch zum Beispiel irgendwann die Wohnung gar nicht mehr. Das heißt, alles, was sie sieht, wenn sie sich in die eine Richtung dreht, ist es halt sie selbst und in die andere Richtung ist es halt zu. Das heißt, egal wo sie hinguckt, sie sieht einerseits das, was sie mal war oder was sie sich wünschte zu sein und auf der anderen Seite sieht sie das, was sie halt eigentlich ist, aber sie kann sich selbst gar nicht akzeptieren, sondern kann da nur das Schlechte sehen. Also sie ist in diesem super krassen, ganz schlimmen Dilemma. Ja. Und ja, wir wissen alle, wo das Dilemma dann letztendlich hinführt.
Ich glaube, was ich damit andeuten wollte vorhin, dass ich da gewisse Dinge nicht so überzeugend finde, ist einerseits, also ich bin ziemlich weit bei euch bei dem, was ihr gesagt habt. Ich finde, es ist halt nur mehr angemessene Bebilderung dessen, was erzählt wird, als dass noch zusätzlich etwas über diese Bilder erzählt wird, was nicht narrativ schon oder auf Dialogebene in irgendeiner anderen Form ausgesprochen worden wäre. Und insbesondere galt mein Einwurf zum Beispiel eben dieser Firma, die gezeigt wird, wo ich mich immer mal wieder gefragt habe, warum sehen wir eigentlich so viel davon? Ich glaube, der Film ist 2 Stunden 20 oder so lang. Mhm. Also da hat wirklich eine ordentliche Laufzeit, mhm, wo man ja immer wieder auch bei längeren Filmen die Diskussion hat, hätte der nicht auch in 90 Minuten funktioniert oder sowas? Und hier ist es eben so, der erste Besuch von Demi Moore bei dieser Firma, der dauert schon seine Zeit, sie ist eben unsicher, sie läuft dahin, sie ist im Grunde in ihrem gelben, tollen Mantel auch ein Fremdkörper in dieser abgewrackten Welt und so weiter. Und der Kontrast zwischen diesem abgewrackten Gebäude und dann oben dem ganz cleanen Flur mit den Päckchen und so weiter, die dann auch ihren serienmäßigen, sehr gleichförmigen Aufdruck haben, ist einfach eklatant. Und danach gibt es immer wieder Momente, wo sie dorthin geht und ne, Päckchen holt und irgendwas versucht zu, ja, eigentlich holt sie da immer einfach nur Päckchen. Und über diese Firma erfahren wir nichts. Also im gesamten Film, ich denke mal, das ist auch wirklich so gewollt, dass diese Firma einfach, ja, aus unserem, ja, und dass uns einfach nicht mehr darüber erzählt wird. Mhm. Wir wissen nur, dass dieser eine Typ, der jüngere Mann, der am Anfang ihr...
Der Krankenpfleger,
der ihr den Tipp gibt quasi, dass es das gibt, dass der natürlich auch später so mit seinem älteren Ich nochmal auftaucht und es gibt diese Stimme am Telefon und das ist der einzige Kontakt im Grunde zwischen ihr dahin. Insofern ist die Frage, warum sehen wir das? Warum sehen wir immer wieder diesen Gang dorthin? Ist es nicht eher verschenkte Zeit? Und in dem Sinne, wenn wir dann zum Visuellen gehen, was ich gerade ja einleitend gesagt habe, was wird uns denn visuell über diese Firma erzählt? So, ist da mehr? Aus meiner Sicht nicht. Und da bin ich dann schon an dem Punkt zu sagen, das ist für mich dann einfach nur Oberfläche ohne hinteren Sinn.
Mhm. Das für das Substance generell, also ich nehmen wir mal an, im Deutschen ist dann auch einfach die Substanz, dass das keinen anderen Namen hat. Ich meine auch, Substanz überhaupt als, es ist ja auch kein Markenname oder sowas, ne? Es wird so ein bisschen so aufgebaut, ist ja auch sehr stilisiert und das wurde dann ja auch sehr stark fürs Marketing übernommen. Also insofern schon mal wie ein ganz kluger Schachzug, auf jeden Fall dort so für ja einen originären Stoff sowas aufzubauen. Ich finde, was daran wichtig ist und auch an dieser Wiederholung und auch an diesem Gang dahin, man könnte ja auch sagen, sie ruft dort an und sie bekommt es geliefert. Das wäre ja der einfachste Weg zu sagen, so funktioniert das. Ich finde es aber einen ganz, ganz wichtigen Aspekt, dass sie diesen Weg geht, also sich entscheidet. Es ist, obwohl sie, also sie ist so verzweifelt, dass sie das auf sich nimmt und es wird ihr auch nicht einfach gemacht, ne? Das ist ja auch schon, es ist eine Gegend, in die sie eigentlich nicht gehen würde. Es ist auch abgeschieden. Also es ist offensichtlich so dem normalen Leben auch entrückt, wo jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ihr Apartment, wie wir gesagt haben, auch nicht jetzt dem ist, was Otto normal ZuschauerIn erleben würde im Leben. Aber auch anhand dieser Welt, in der sie eigentlich ist, ist das ein Fremdkörper. Und dass dieses Rolltor nicht richtig aufgeht, sie sich da durchzwängen muss, das ist ja auch so etwas, also das würde sie ja normalerweise niemals tun. Das ist ein ehemaliger Star, ne? Die würde sich ja nicht klein machen so dafür. Ich glaube, das erzählt halt schon, wie verzweifelt sie ist und dass sie das tut und dass sie es auch immer wieder tun muss. Und es wird ja auch durch dann die Einschränkungen, die sie im weiteren Verlauf erlebt, wird sie auch immer schwieriger und mühsamer, dorthin zu gehen. Und trotzdem tut sie es. Und dieses Vertrauen gleichzeitig mit so einer Firma, mit Menschen, also es gibt ja diese eine Kontaktperson, aber es ist vollkommen anonym. Und dass man sich dem anvertraut, da müssten ja eigentlich alle Alarmglocken läuten. Allerdings, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist jetzt ganz weit hergeholt, aber ich sag jetzt mal, vor 30, 40 Jahren, vielleicht vor 50 Jahren, da ist meine Tante Emma Laden gegangen. Da hat man seinen Einkauf gemacht und man kannte sich. Wir können heute einfach bei x-beliebigen Lebensmittelladen oder bei Onlinehandel, wir versuchen ja die Interaktion mit anderen Menschen zum Teil so gut es geht zu umschiffen und lassen uns Sachen nur noch liefern. Ob, ne, meinetwegen jetzt nehmen wir das Beispiel Amazon. Also im Endeffekt ist diese Herangehensweise mit einem gesichtslosen Gegenüber zu interagieren und sich da ja auch in gewisse Weise anzuvertrauen, was wir ja auch tun in gewisser Weise mit jeder Lieferung, die wir so beauftragen oder irgendwas, was wir dann auch eben abholt. Ich finde, das ist auch irgendwie so ein Element, das ist Teil unserer Realität geworden und wir hinterfragen das gar nicht mehr so sehr, wobei es immer noch verrückt ist.
Ja.
So. Und weil es auch mehr, ne, so in Richtung Drogenmilieu geht, nicht zuletzt auch, weil das Spritzen sind und das gar nicht, glaube ich, so unterschiedlich ist, zur Handhabung von Heroinkonsum zum Beispiel.
Ich finde es auf jeden Fall auch ganz gut, dass diese Firma hinter The Substance und alles, was darum geht, dass das so abstrakt bleibt, also weil ich sonst auch das Gefühl hätte, das würde den Fokus irgendwie vielleicht verschieben, dann fragt man sich so, wie funktioniert das eigentlich? Das ist halt überhaupt nicht wichtig, also darum geht es ja eigentlich nicht.
Ja, das stimmt, aber ich, also das genau auch nicht meine Kritik, sondern meine Kritik ist, wenn du etwas zu erzählen hast über die Firma, dann zeig sie und dann nimm dir auch Zeit dafür und dann finde auch visuelle Bilder, die noch etwas mehr bedeuten als das, was aktuell drin ist in dem Film. Hm. Wenn du es aber so oberflächlich lässt, dann brauche ich auch nicht dreimal den Weg dahin.
Ja.
Ich kann deinen Punkt, Jan, nachvollziehen, dass du da noch mehr so diesen mühsamen Weg hin gesehen hast. Für mich war das jetzt nicht so präsent auf jeden Fall, dass ich eher das Gefühl hatte, dann brauche ich es gar nicht.
Ja,
oder
also
einmal am Anfang und dann nie wieder.
Wenn es um diese Wiederholung geht, habe ich mir auch irgendwann gedacht, so, ja, da könnten wir jetzt hier auch mal so ein bisschen zackiger irgendwie voranschreiten oder warum sehe ich das schon wieder? Also ich verstehe auch deine Argumentation, Jan, auch, also, aber jetzt auch ehrlich eher im Nachhinein. Also während ich da saß, war ich schon so ein bisschen so, oh, jetzt sind wir schon wieder hier. Und ich finde, die Wiederholungen funktionieren viel, viel besser, auch in dem Film jetzt, wenn es halt zugespitzt wird, wenn es irgendeine Art von Veränderung gibt oder Klimax oder so, weil das gibt es ja zum Beispiel dann mit den Spritzen in gewisser Form. Wenn zum Beispiel dann Sue irgendwann anfängt, die Regeln zu brechen und über Wochen und Monate? Nee, ich weiß nicht genau, wie lange, aber
erst
über
ein... Erstmal sind es nur ein paar Stunden.
Nee, das meine ich nicht, sondern wirklich dann viel später, wenn sie wirklich über einen sehr langen Zeitraum immer wieder die Spritze in den Rücken von Elizabeth rammt und immer wieder dieses Zeug aus ihrem Rücken holt, weil man ja auch sieht, dass die Flüssigkeit sich verändert und dass Elizabeth sich verändert. Also wir kriegen immer nur so ganz kleine Mini-Andeutungen von Elizabeth. Irgendwann ist sie unter einer Decke und du weißt als Zuschauer ja schon, du hast die Konsequenzen miterlebt, weil ihr Finger so deformiert wurde oder veraltert oder kaputt oder kränklich und was auch immer. Und du weißt, oh mein Gott, das wird jetzt mit ihrem gesamten Körper passieren. Und die Spannung wird so krass aufgebaut, finde ich. Und da mochte ich die Wiederholungen. Wenn es aber zum Beispiel darum geht, die Regeln zum 5000. Mal erklärt zu bekommen und was das mit dem Aktivator auf sich hat und dass man ja eigentlich alle 7 Tage tauschen muss, da dachte ich nach 2 Sekunden schon so, ja, also da hätte ich wirklich mal 10 Minuten rausgenommen.
Ja, zumal ich da finde, dass das
erklärt?
Also was heißt erklärt, aber es wurde immer so schnell eingeblendet oder dann nochmal vorgelesen. Es kam nochmal so eine Vignette, wo dann nochmal eine Aussage von irgendeiner Person ganz kurz reingeschnitten wurde oder so. Also da waren schon sehr, sehr viele Wiederholungen drin, die für mich in dem Fall auch dann so Wiederholungen waren, die mir eher gesagt haben, dass ich oder dass meine Intelligenz als Zuschauer nicht ernst genommen wird und wahrgenommen wird. So, weil es immer noch mal hieß, so hier ist noch mal die Regel, so you are one, noch mal in fetten Lettern eingeblendet oder sowas oder eben, keine Ahnung, nach 7 Tagen musst du den Switch machen. So, ja, weiß ich.
Ja, okay.
Das kam wirklich oft.
Ja, aber ich fand, also das kann man als Wiederholung, also es ist natürlich in gewissem Maße, ist es eine Wiederholung, aber erstens empfand ich das so oder ich erinnere mich so, es wird ja trotzdem, es geht zum Beispiel immer alles schneller, ne? Weil wir, you know the drill, aber es ist halt ein Drill, so. Es geht ja darum, sie muss das wiederholen. Man kann das jetzt hinterfragen, ob das im Konzept hätte sein müssen, aber ich meine, dass diese Regeln aufgestellt werden und immer befolgt werden, dass das immer wiederholt wird, hängt ja damit zusammen, dass sie sich nicht an die Regeln halten. Also es gibt schon, finde ich, innerhalb der Handlung auch klare Beweggründe dafür, dass diese Regeln noch einmal aufgestellt werden, weil sie ja immer wieder versuchen, also insbesondere dann ja auch Sue oder in Gestalt von Sue, vielleicht muss man es ja auch eher so ausdrücken, dass die Regeln ausgereizt werden und überschritten werden. Und das bedeutet jedes Mal, dass das Gleichgewicht auseinandergeht und man kann es auch nicht mehr zurücknehmen. Und es trotzdem dann dieser, wie ja vielleicht auch nachvollziehbarer Gedanke, es ist halt cool, so die bestmögliche Variante von einem selbst zu sein. Wenn wir jetzt mal so drüber nachdenken, würden wir uns ja auch wahrscheinlich lieber in der perfekten Variante von uns sehen. Das Witzige ist ja, dass Kit die perfekte Variante mindestens genauso viele Schwächen hat. Und insofern schon mal hinterfragt werden kann, ist das wirklich perfekt? Ist das das Bestmögliche, was du zu bieten hast? Und dass das ja letztlich auch das Perfide und dieser Deal vielleicht auch mit dem Teufel dann eben ist, oder mit was auch immer, auf jeden Fall mit eigentlich ja dann doch eher etwas wieder Natürlichem, dass man versucht, das Altern, den Verfall zu akzeptieren und ja sogar aufzuhalten, umzudrehen. Und das funktioniert halt nicht. Und insofern fand ich durch wiederkehrende Abläufe werden ja trotzdem immer auch die vielleicht manchmal auch nur ganz leichten, aber im Endeffekt ja doch immer auch veränderten Aktionen beider gezeigt. Also der es immer schwerer fällt, also Elizabeth, die ja eigentlich auch gerne abbrechen würde.
Ich glaube nur, da reden wir nicht über einen Kritikpunkt. Also ich glaube, die Wiederholungen sind völlig fein. Also es geht wirklich um diese visuellen Muster, die dann oder so Einschübe, wo dann nochmal Text und Schrift und kleine Aussagen reingeschnitten werden. So, das ist das, wo ich das Gefühl habe, dass die mich nicht ernst nimmt. Die Wiederholung auf der anderen Seite, das ist ja einfach ein dramaturgisches, erzählerisches Stilmittel. Und das ist auch, wie du sagst, völlig richtig, weil wir ja letztendlich irgendwie den Lernprozess dieser beiden Versionen auch erkennen müssen als Zuschauer und miterleben wollen.
Ja, und es ist ja auch wichtig natürlich, dass hier eine gewisse Zeit erzählt wird, also dass wir diesen Prozess ja da auch mitbekommen. Klar, und es geht ja nicht ohne Wiederholungen.
Weil wir es also auch von der Filmlänge hatten. Mir hat das ganz gut gefallen, weil ich hatte das Gefühl, wir werden halt jetzt wirklich mitgenommen und das ist ja alles auch absurd groß. Also diese Nadeln, die da in den Körper gestochen werden müssen. Bei dieser, wo es darum geht, dann eben für diesen Stabilizer diese Flüssigkeit quasi zu entziehen aus dem Rückenmark. Da habe ich ja das Gefühl, diese Nadel, die ist doch so lang.
Wie der Körper.
Vorne wieder durch. Ja. Also bei beiden. Das ist halt wirklich krass. Also ich habe noch nie eine.
Das ist ja fast die Cronenberg-Schule auch, dass du halt Sachen zeigst, die einfach eine emotionale Wirkung haben, weil sie so fies sind.
Ja, ich habe noch keine Knochenmarkspende gegeben, aber ich glaube, da ist auch tatsächlich, das sind wirklich absurd große. Ja. Also man glaubt nicht, was der Körper so alles aushält. Aber ich meine, das war halt auch schon, das ist genau dieses, was du auch schon angesprochen hast, dieser Body-Horror, ne? Und dass man diese einfach sieht, was da gemacht werden muss, wodurch sie gehen muss. Und das, man, da finde ich, spielt das Demi Moore auch ziemlich gut, diese Überwindung, dass da auch irgendwie klar wird, es geht für sie wirklich so nicht weiter, weil ansonsten würde doch kein Mensch, auch nicht in dieser dann ja doch durchaus etwas überdrehten Welt, auf die Idee kommen, so etwas durchzuziehen. Das finde ich ist schon irgendwie dann auch ganz Also ein richtig starkes, ja, dramaturgisches Element.
Ja, da, das ist einer der Punkte, also Entschuldigung, wenn ich mich jetzt wiederhole hier, ich nerv mich schon fast selber, aber da ist der Film sehr konsequent. in diesem Part, also Elizabeths Verzweiflung und weil sie kriegt ja dann auch irgendwann von dieser Telefonstimme gesagt, ja, du kannst das auch abbrechen. Also das ist, glaube ich, nachdem Sue das erste Mal über die Stränge schlägt und sie aufwacht und ihr Zeigefinger ist extremst gealtert, sage ich jetzt einfach mal. Der wirkt wie der Finger einer 200-Jährigen. Und ich fand dieses Telefonat so toll, weil sie dann wirklich vollkommen perplex ist und sowas wie aufhören. So, da, offensichtlich hat sie keine einzige Millisekunde daran verschwendet, das aufzuhören, obwohl sie in dem Moment so sauer ist und so geschockt über das Verhalten von Sue eigentlich ja sich selbst und eben der Tatsache, dass die eigentliche Schönheit, die sie hatte, also die Elizabeth als 50-Jährige, die sie da schon nicht eigentlich nicht anerkennen konnte, die ihr jetzt aber trotzdem auch noch genommen wird. Also es ist ja eine unglaubliche Verschnellerung des Altersprozesses. Exakt das Gegenteil von dem, was sie wollte. Exakt das Gegenteil von dem, was Sue auch darstellt. Und das wird dann auch nochmal richtig schön dargestellt in dem Moment, wo sie sich mit diesem alten Schulfreund treffen will. Ich hatte deren Namen, weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Die treffen sich zufällig auf der Straße. Er ist irgendwie vollkommen begeistert und wir so, oh, Elizabeth, dass wir uns irgendwie nach so vielen Jahren wiedersehen. Du bist irgendwie so schön wie immer. Sie freut sich total über das Kompliment und will ihn eigentlich gar nicht treffen, weil sie ist ja Hollywood-Star und überhaupt. Ja. Und irgendwann
am Anfang ist es auch tatsächlich nicht so, dass sie sich freut, sondern da ist er halt eher der peinliche Fan auf der Straße. So, und ich glaube, in dem Moment, wo sie auf dem Abstellgleis gelandet ist und auch irgendwie das so für sich, ich will gar nicht sagen akzeptiert hat, aber sich so selbst so fühlt wie diese Person auf dem Abstellgleis und Komplexe hat, weil sie eben auch sich selbst auf einmal mit Sue vergleicht und so weiter. In dem Moment ist sie so diese, oh ja, okay, immerhin, der fand mich ja schon immer schön, so, dann kann ich mich jetzt ja mit dem treffen. Also, weil sie sich selbst auf einmal auf diesem niedrigeren Niveau sieht.
Ich würde es andersrum formulieren, sie stellt sich nicht mehr aufs Podest, weil eigentlich ist sie in der Szene, wie du es da beschrieben hast, bei diesem Aufeinandertreffen, sie ist richtig, das ist eine richtige Bitch einfach, weil das ist sie ist arrogant, sie möchte mit diesem Typen, der auch, ich glaube, da stimmt jetzt jeder so mit mir überein, das ist nicht das Schönheitsideal. Dieser Mann ist auch gealtert, der ist schwitzig, der hat keine vollen Haare, um es mal so zu sagen. Ich glaube, der hat halt wirklich nur noch einen sehr nach hinten versetzten Haaransatz, auch schon ein bisschen Bauch und so. Das ist halt ein typischer 50-jähriger Mensch. Eigentlich ist er für amerikanische Verhältnisse noch sehr dünn. aber das ist halt, der hat halt auch nur so, ist Taxifahrer oder irgendwie sowas, ne? Also der hat keinen guten Job, so, der hat kein Geld. Das ist nicht das, was du dir erhoffst, wenn du eine strahlende Karriere hinter dir hast und da sieht sie sich noch dort. Und eigentlich ist ja das einzig Positive mit Sue, dass sie an einem gewissen Punkt dass sie zu einem gewissen Zeitpunkt dann eben auch diese Selbstrealisierung hat, sich als das zu akzeptieren, der sie ist, und dann aber toll findet, dass es ein anderer Mensch, und das ist dann halt immer noch so ein bisschen das Kranke, aber vielleicht geht das halt uns allen so, wir definieren uns halt auch durch das Bild, das andere auf uns wieder übertragen oder zurückspielen. Und dieses, da ist jemand, der sieht mich quasi noch als da, für den bin ich etwas, dieses positive Gefühl nimmt dann ja kurz, leider nur, bei ihr oder bringt sie dazu, sich doch nochmal zu bewegen. Und dann folgt eine der, finde ich, tragischsten Szenen in diesem Film.
Ja.
Wenn sie sich fertig macht und einfach nicht zufrieden ist mit dem, was sie da sieht. Das hattest du, Michi, auch schon anfangs mal erwähnt, dieses Gefühl, sich nicht genug zu sein. Und das finde ich wirklich eine ganz, ganz starke Szene, die ja auch, wo man ja auch eigentlich nur ihr Spiegelbild sieht. Also so hinter ihrer Schulter ist, glaube ich, die Kamera. Und wir sehen halt auch nur das, was auf sie zurückgeworfen wird und wie sie sich anblickt.
Mm. Also das war wirklich.
Und man sieht das Plakat noch ein bisschen später. Dass dann, wenn sie dann wieder aus dem großen Fenster ihre Wohnung rausschaut.
Aber das war der Moment für mich, wo der Film mich auch richtig für sich gewonnen hat und wo er mich richtig gepackt hat, weil danach ist ja wie auch so eine Dominosteine Domino-Reihe in Gang gesetzt worden, weil dann geht es ja echt Schlag auf Schlag und dann wird es immer krasser, immer schlimmer und immer heftiger. Also ich meine, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber wirklich diese Szene, wie die aufgebaut ist und auch, ich glaube, nahezu ohne Dialog. Also sie telefoniert einmal mit diesem ehemaligen Schulfreund. Aber ich glaube, danach ist sie einfach nur komplett allein in der Wohnung. Und es funktioniert halt einfach nur alles über Blicke, über die Montage, über Demi Moores Schauspiel. Und das fand ich so unglaublich gelungen. Und diesen Kampf, den man spürt, weil sie geht zur Haustür. Sie freut sich eigentlich sichtbar, dass sie jetzt dieses Treffen mit ihm hat. Und dann guckt sie auf das Plakat, glaube ich, von Sue. Oder sie guckt auf ihr eigenes, altes Poster mit dem kaputten Auge, ich weiß es gerade nicht genau. Und dann überkommen sie auf einmal wieder die Selbstzweifel und du hast es so krass bei Demi Moore im Gesicht halt ablesen können oder meinetwegen bei Elizabeth. Es hat so gut funktioniert und ich hatte das Gefühl, ich weiß, was sie gerade denkt, weil ich das zum Teil eben auch selbst schon gedacht habe. Also natürlich bin ich jetzt keine Schauspieler-Hollywood-Ikone, aber genau das ist eben dieser krasse menschliche Punkt, den dieser Film hat und trägt und den Elizabeth eben in sich hat. Und dann geht sie zurück, dann malt sie sich noch mehr Wimperntusche drauf und nimmt noch einen krasseren roten Lippenstift, um eben ihre Vorzüge rauszustellen. Was eben auch so, ja, Fluch und Segen von Make-up ist oder sein kann. Weil, ne, viele Menschen, die Make-up benutzen oder regelmäßig benutzen, eventuell an den Punkt kommen, dass sie ohne Make-up das Haus gar nicht mehr verlassen können. Es gibt ja wirklich auch Leute, die ohne Make-up sich ihrem Partner nicht zeigen, die manchmal in extremsten Fällen, weiß ich nicht, den Wecker früher stellen, damit der Partner sie ja nicht ungepflegt oder ungeschminkt oder mit wirren Haaren sehen oder sowas. Also es gibt ja wirklich auch Schönheitswahn, also auch im krankhaften Sinne. Es gibt Krankheitsbilder, wenn man dann eben auch in das ganze Feld von mentaler Gesundheit geht. Und ich finde, das wird halt auch im Film angesprochen. Oder das ist irgendwie so mit dabei, einfach durch das extreme Maß, die das halt hier im Film annimmt. Und ich glaube, Nils, vielleicht kannst du mir nochmal auf der Sprünge helfen, aber wenn Demi Moore oder Elizabeth, wenn sie dann wirklich so verzweifelt ist und auch die Schminke verzieht in ihrem Gesicht, war das ein One-Take?
Boah, das weiß ich nicht.
Oder ein langer Take? Irgendwas?
Darauf habe ich nicht geachtet.
Okay. Nee, also ich hatte das irgendwie noch so halb im Kopf, aber ich will es ja auch nichts.
Also du hast auf jeden Fall recht, dass sie das sehr gut spielt, ob das jetzt ein Take ist oder mehrere, aber das war sehr überzeugend.
Ich habe es irgendwie so in Erinnerung, dass es immer die gleiche Kameraeinstellung war, aber es so Schnitte gibt. Aber ich kann es auch nicht mehr ganz. Aber es war so, ja, wie sie so versucht, immer noch irgendetwas zu optimieren, ne?
Ja.
Dieser Optimierungswahn.
Ich glaube, für mich ist das einzige Problem, so, also ich kann das super nachvollziehen, ich finde es super gespielt, ich finde die Szene gut, ich finde die Figur irgendwie gut. Was das für mich ein Stück schwer macht, ist, dass ich diese ganze Teilung zwischen Elizabeth und Sue nicht gut nachvollziehen konnte. Also es quasi,
ja.
Was passiert da tatsächlich in dem Moment, wo Elizabeth die Substanz zum ersten Mal nimmt. Denn so wie es erklärt wird, you are one, so, ihr seid eins, ihr seid eine Person, ihr seid quasi nur eine Person, die ein anderes Äußeres hat. So habe ich es wahrgenommen am Anfang. So, und also, dass dort das Bewusstsein, das Hirn, alle Erfahrungen komplett die gleichen sind. Und du musst halt alle 7 Tage nur die Hülle wechseln, sozusagen. Mm. Wo man davon ausgehen müsste oder könnte, sagen wir mal, dass es einfacher sein sollte, diese Regeln einzuhalten, nach 7 Tagen zu wechseln und so. Natürlich, du hast unterschiedliche Erfahrungen und so. Und der Film würde auch nicht existieren, wenn sie sich einfach an die Regeln halten würde. Also ist es halt so. Aber zumindest sollte da dann eigentlich ein anderes Verständnis, finde ich, für die jeweils andere Hülle, in Anführungszeichen.
Aber ich glaube, das ist, es wird zwar gesagt, you are Warden, aber ich meine, das ist ja auch das Perfide an diesem gesamten Programm, ne? Also, was da gezeigt wird, ist ja auch, wie sich die Zellen teilen, ne? Was im Grunde ja diese Substanz anscheinend, also, ne, es ist ja auch eine Pseudowissenschaft.
Ja.
Das muss man natürlich hier vielleicht nochmal an dieser Stelle sagen, aber es ist ja so eine Art von Klon, die da entsteht. Und dann ja herausbricht. Das ist ja auch komplett unrealistisch, dass da aus dem Körper ein Mensch rauskommt, ne, und dann wieder einfach zugenäht wird und sowas, dass man das überhaupt überleben kann und so. Aber ja. Ich glaube, diese Annahme von, das ist ein Mensch mit einem Bewusstsein, das auch wieder übertragen wird. Und das ist ja nicht so. Das wird ja eigentlich, also habe ich auch erst gedacht, aber nach dem ersten Switch ist ja klar, die erinnert sich ja gar nicht, was passiert ist. Also die war ja 7 Tage gar nicht da. Also Elizabeth weiß nicht, was Sue macht. Und
bist
hat,
du sicher?
Ja, weil sie kommt ja zum Beispiel, später ist es ja dann so, es gibt diese eine Szene mit dem Hähnchenschenkel zum Beispiel.
Ja, ah, gut, ja, stimmt.
Und diese Völlerei und
ja,
es ist ja dann
ja
so,
auch
dass
diese Interview-Szene, wo Elizabeth sieht, wie Sue in einem Interview schlecht über sie redet.
Ja.
Insofern habt ihr recht.
Aber wusste es vorher auch nicht.
Am Anfang bin ich vom anderen ausgegangen und fand das dann erstmal verwirrend, dass sich das an dem Folgeteil des Films gestoßen hat. Aber gut, dann akzeptiere ich eben, dass es anders ist, dass es jetzt 2 Versionen sind. Dann ergibt sich da für mich halt so ein ganz klares Motivationsproblem draus, dass Demi Moore oder Elizabeth halt gar keinen Vorteil von dieser Scheiße hat. Also wirklich nicht einen einzigen, nur Nachteile.
Genau.
Ja, das finde ich auch schwer zu akzeptieren. Also mir ist das bei der Sichtung irgendwann aufgefallen, dass ich dachte so, hey, das ist ja gar nicht so, wie ich das gerade gedacht habe, dass es wäre. Und dann habe ich mich dazu entschieden, nicht weiter drüber nachzudenken, um mir den Film nicht kaputt zu machen.
Ja.
Also,
das ist wahrscheinlich das Einzige, was du machen kannst.
Nein,
oder?
Gar nicht. Das ist,
dann
ist überhaupt nicht.
Go.
Also ich, auch ich habe mir natürlich die Frage gestellt, weil ich glaube, das macht jeder. Aber das Ding ist ja, es wird Elizabeth ja nie versprochen. Und das ist ja das Perfide an der Substance. Auch mit diesem, natürlich kannst du aufhören. Das ist ja dieser Drogenaspekt eigentlich. Hier werden ja auch Drogen verkauft mit dem Versprechen, ja, da fühlst du dich besser. So, dann geht's dir gut oder du hast andere Erlebnisse. Aber letztlich, ab einem gewissen
die
Punkt.
Die hast du aber auch. Also das Ding bei Drogen ist ja, du hast ja diese Erfahrung, diese Erlebnisse. Du hast das High. Und das High bringt dich erstmal da rein, weil das so ein Gefühl ist, dass du haben willst und dass du dann wieder haben
genau,
willst.
Aber
dann
kann natürlich auch,
richtig nach hinten.
Genau, aber es kann natürlich auch dazu führen, dass du dann trotzdem in einen Bewusstseinszustand kommst, an den du dich jetzt nicht mehr komplett erinnern kannst. Ich rede jetzt nicht von allen, ne? Und ich habe es ja auch nicht alle ausprobiert.
Aber da ist ein Vorteil. Den hat Elizabeth nicht. Was ist der Vorteil?
Der Vorteil ist, sie wünscht sich etwas und ihr wird niemals gesagt, du bekommst das, was du möchtest. Du wirst nicht wieder jung, sondern du bekommst die Gelegenheit, dein besseres Ich, ich mache gerade Anführungszeichen in der Luft, dein besseres Ich zu erschaffen, das wird dir ja nur versprochen. Und das, was halt passiert ist, es kommt etwas Junges, Hübsches, Agiles, Freches, Kluges, neues Modell. Und das kann das Leben führen, das sie nicht mehr hat. Und das ist das, was die Substance tatsächlich auch nur verspricht, aber es ist natürlich so verkauft, als wäre das besser für dich.
Aber immerhin, der Krankenpfleger empfiehlt ihr das ja.
Ja, aber das macht er auch nur in der jungen Gestalt.
Wo man sich dann auch wieder fragen kann, warum weiß er überhaupt davon? Also warum, wieso kann es sein, dass sie nicht dieselben Erinnerungen haben von dem, was zwischendurch passiert ist, aber zum Beispiel Sue auch genau weiß, was sie machen muss, also mit dem Stabilizer und dann mit dem Switch alle 7 Tage.
Ja, und weil sie natürlich,
also
wenn wir davon ausgehen, dass das Bewusstsein sich erst in dem Moment trennt, wo sie zum ersten Mal die Substance benutzen,
ja,
dann
also,
müsste sie dieses Vorwissen und
ich bin schon bei Elizabeths Jan, also
Historie schon haben.
Ich würde auch sagen, so von wegen Elizabeth lebt ihre Träume durch Sue und auch wenn ganz, ganz oft, wenn sie dieses Billboard von Sue anguckt, dann sieht sie eigentlich sich selbst, weil es wird ja auch gesagt, you are one, so. Also da passt es dann wieder einigermaßen.
Und das ist, und da geht es ja dann richtig los damit, dass das alles ein leeres Versprechen ist, nämlich eigentlich macht sie das ja aus der Verzweiflung raus, dass jetzt alles vorbei ist und sie möchte nicht, dass es vorbei ist. Und was sie sich eigentlich wünscht, ist, die Zeit zurückzudrehen und alles nochmal zu erleben. Und das geht nicht. Und das geht auch nicht mit der Substance. Mit der Substance geht nur das einmal ein neues Ich schaffen. Und das kann das dann vielleicht für dich nochmal machen, wie auch immer. Das, was du machen möchtest, ob jetzt wirklich der Traum von dem alten Menschen war, nochmal ein Krankenpfleger zu sein, ist ja auch so ein bisschen die Frage, aber egal. Aber er ist wenigstens hübsch und ja, und jung.
Jung. Ist auch das Einzige, was zählt in dieser und, Welt offensichtlich.
Genau, das ist ja
die Kritik an des Films. Ein TV-Produzent oder so.
Ja, alte weiße Männer dürfen eben machen, was sie wollen.
Und dann ist ja eben das Fiese, dass Elizabeth den immer mehr das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein verliert, weil sie sich immer mehr mit dem, was ja auch so gesagt wird, das bessere Ich von dir, das perfekte Ich, was ja im Nachhinein bedeutet, du bist nicht perfekt. Du bist nicht die beste Version von dir selbst. Und damit geht ja dieser gesamte Strudel los und sie vergleicht sich dann immer mit dem, was dann noch ist. Und sie kann nicht akzeptieren, dass sie das ist. Und dadurch, und Sue sagt sich, warum soll ich, das ist ja ein bisschen auch dieser Fight Club-Gedanke, warum soll ich mich mit dem Loser-Ich abgeben? Mhm. Warum soll ich mir ein Loser-Ich erschaffen, wenn ich doch so geil bin? Und da beginnt dann ja dieser Kampf, bei dem aber dann Elizabeth ja auch dann schon so hooked ist, beziehungsweise ja auch schon die Veränderungen bei dem Finger entstanden sind. Ist da jetzt wirklich noch ein richtiger Punkt zurückzugehen? Oder ist dieser Point of No Return eigentlich schon längst überschritten? Und dann geht es halt nur noch so weiter und es kann sich nur noch verschlimmern. Und dann kann auch diese Stimme so suffisant sagen, ja, remember you are one. Und es gibt halt Konsequenzen, wenn der eine mehr nimmt, als der andere geben kann. Ja, your problem. Mach das mit dir selber aus.
Ja.
Und ich finde, dass das von Anfang an eben im Film, so von der Filmmachart, ist das angelegt, dass das nicht funktionieren kann, aber dass auch diese ominöse Substance nicht wirklich der Heilsbringer sein kann und nicht sein soll, sondern er kann das Problem nur quasi verschieben, aber er löst es nicht, er verschlechtert es. Vielleicht kann man sogar dann noch dieses You are one und wenn diese eine Person mehr von dem nimmt, was ihr eigentlich zusteht, verliert die andere was. Ist vielleicht auch eine Kapitalismuskritik, ist vielleicht eine Kritik an uns Menschen selber, weil natürlich kann man sich nur ein besseres Leben ermöglichen und sich bereichern, indem andere Leute was fehlt. Es gibt nur, es kann nur die wenigen Multimilliardäre auf dieser Welt geben, wenn dafür millionenfach Menschen hungern, weil irgendwann ist halt diese Balance aufgebraucht, ne? Irgendwann gibt es nicht mehr genug an Ressourcen, die man verteilen kann in einem Verhältnis, dass jeder noch genug hat, ne? Und dadurch nimmt man immer, ist eher parasitär als eine Symbiose.
Das stimmt. Also ich finde es nur irgendwie trotzdem so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, dass Elizabeth diesen Deal nicht nur eingeht, sondern eben auch erstmal beibehalten will, nachdem sie einfach dann ja offensichtlich nur Nachteile hat. Und der einzige Vorteil, den man da reindenken könnte, wäre, dass sie dann ihrem neuen Ich so halbwegs zusehen kann, wie sie Erfolg hat, aber selbst das ja dann nicht aktiv und sie steckt nicht aktiv in der Haut, sondern
und sie
kann
quält
dann nur
sich ja sogar damit selbst.
Die sieben Tage, genau, die sieben Tage, wenn sie dann mal wach ist, nochmal gucken, was die letzten sieben Tage passiert ist oder sowas.
Ja.
Das ist halt nicht viel und gleichzeitig leidet sie da halt schon und ist ja auch körperlich schon angeschlagen dadurch und so. Also sie, es gibt irgendwie keinen guten Grund, weiterzumachen eigentlich. Und,
ja, und
so ein bisschen fehlt mir da so dieses Plus, dass am Anfang einmal alles Gutes, so nimm The Fly als Vergleich, wo eben am Anfang Jeff Goldblums Charakter tatsächlich noch Vorteile dadurch hat und ne, besser beim Sex performt oder sich stärker fühlt und so ein bisschen so
das Selbstvertrauen stärkt.
Ja, auch das, genau.
Aber ich finde, genau da ist der Film halt auch so geradlinig, weil in einem anderen Hollywood-Drama wäre eben dann diese Szene mit dem Schulfreund, mit dem ehemaligen gekommen und Elizabeth hätte die Realisation gehabt, ach, ich brauche ja Sue gar nicht, ich höre mit dem Experiment auf, ich bin ja doch so schön, wie ich bin, ich sollte lernen, mich selbst zu akzeptieren, ich habe das jetzt mal mitgemacht und ja, es ist nicht alles perfekt, aber irgendwie, ich liebe mich so, wie ich bin und ich brauche auch irgendwie die Hollywood-Welt gar nicht mehr und dann hast du irgendwie so ein merkwürdiges Happy End, wo sie dann da, weiß ich nicht, in so einem
In den Sonnenuntergang reiten.
Ja, genau. Irgendwie so. Und Das ist definitiv nicht der Film, den ich sehen wollen würde. Und wäre auch ein Film, der mich viel weniger interessieren würde, der auch viel weniger hängen bleiben würde und der einfach irgendwie cheesy und anstrengend und so, weiß ich nicht, dem braucht einfach die Welt nicht. Und hier, wie es eben in The Substance, wie es Coralie, wie auch immer sie heißt, gemacht hat, ist es, finde ich, auf die Spitze getrieben. Es ist so extrem, wie es nur sein kann. Es ist so unsubtil, wie es nur sein kann. Es entscheidet sich absolut für Hau auf die 12. Aber ich finde auch eben in der allerbesten Art und Weise, einfach um diesen Punkt rüberzubringen, wie kacke unsere Gesellschaft ist oder wie krass und wie krank und wie absurd dieser Schönheitswahn ist und diese Selbstoptimierungswahn. Also diese ganzen Themen, die da drin finden, auch eben mit diesen Perfektion, so offensichtlich gibt's das nicht, weil am Ende steht halt dieses abgefuckte Monster auf der Bühne, so, ne, was wollt ihr noch? Nichts ist weiter weg von Perfektion als das, was da auf der Bühne dann steht und Objektifizierung, also so auch Misogynie, oh Gott,
Misogynie?
Danke. und da steckt so viel drin und ich habe das Gefühl, der Film bringt es so auf die Spitze und er wird irgendwann so extrem, weil wir das auch brauchen, weil es gibt schon genug Leute, die oder genug Medien, Filme, Kunstwerke, ich weiß nicht, kleine Leute, große Leute, die irgendwie sagen so, hey, das und das ist mit der Welt nicht in Ordnung oder hier werden Frauen schlecht behandelt oder objektifiziert oder wir sollten damit aufhören und Schönheitswahn irgendwann, also ne, nicht nur Frauen, auch Männer. So, es ist ein Riesenthema, es ist in der heutigen Gesellschaft wird es immer größer, auch solche Sachen wie Botox sind viel zugänglicher, bla bla bla. Und auch mit der MeToo-Bewegung, so, es tut sich ganz viel und gleichzeitig habe ich schon das Gefühl, es gibt diese riesige Frustration, es scheint ja nie genug zu sein. Und jetzt auch, der Film wird nicht die Welt ändern oder der Film wird nicht dafür sorgen, dass die Gesellschaft sich jetzt auf einmal denkt, ach ja, wir nehmen uns alle so, wie wir sind und akzeptieren uns. Aber ich finde es irgendwie gut, dass er da so einen Knallpunkt bringt.
Ich finde halt, der hat inhaltlich echt nichts beizutragen zu dieser ganzen Thematik. So, das spreche ich jetzt mal so deutlich aus. Wie gesagt, diese Body-Horror-Sachen und das Plakative, es macht halt irgendwie Spaß zuzugucken. Das ist schön inszeniert, das hatten wir alle schon etabliert. Aber was erzählt er denn tatsächlich noch on top? Also, für mich ist das alles super oberflächlich und wenn wir dann tatsächlich noch die Sexualisierung und MeToo und sonst was mit reinnehmen, so der Film sexualisiert ja selbst die Darstellung. Also ich habe als ein Punkt im Grunde, und diese Debatte können wir jetzt vielleicht nochmal aufmachen, so ist dieser Film, so ist die Darstellung sexualisiert oder ist die sexistisch? So, also die Art und Weise, wie Sue da im Frühstücksfernsehen gezeigt wird, immer wieder auch, nicht nur dort, sondern immer wieder. Also die Kamera fährt immer von unten an ihr hoch, zeigt immer schön Gesäß und sonst wie. Also das ist wirklich, genau, in Nahaufnahme, so der ganze, die ganze Kinoleinwand ist gefüllt von ihren Kurven. Es gibt mehrere wirklich, Full Frontal Nudity und so weiter. Also da wird mehr nackte Haut und mehr sexistische Darstellung gezeigt, als in den meisten Filmen von männlichen Filmemachern. Und inwiefern steht das im Dienst der Story, die genau das anprangert? Reproduzierst du nicht genau diese Stereotype?
Ich würde, also eine Sache würde ich dir auf jeden Fall schon mal recht geben. Ich verstehe nicht so ganz, warum, also vielleicht ist mal bis auf die allererste Übernahme der Körper, warum die andere Person immer nackt sein muss. So, eigentlich sind ja zu gefühlt 50% des Films ist entweder Demi Moore oder Margaret Qualley nackt und liegt auch häufig genug einfach noch so auf dem Boden rum. Da ist sie aber einfach nur eine leblose Hülle und ich habe, ne, da ist einfach gar keine Interaktivität. Da finde ich irgendwie auch, musste das so sein? Musste man das, hätten die sich nicht auch mindestens mal in einem Kleid oder sowas, ne? Also wäre ja jetzt,
sind ja auch Detailfragen.
Genau. So. Aber ich meine, das ist jetzt schon mal das, ist das vielleicht, ist das überhaupt notwendig, dass sie da irgendwie so nackt sind? Okay. Ich finde jetzt bei der Darstellung, wie diese Videos gedreht werden zum Beispiel, ne? Also man sieht ja auch dann mal aus der Kamerasicht und worauf die Kameras gerichtet sind. Und da finde ich, ist es eine Reproduktion dessen, was man in so viel, auch in den sozialen Medien natürlich, ne? Mhm. Was, wie sich ein Schönheitsideal in den Medien quasi überträgt und worauf geachtet wird und wodurch quasi Schönheit dann auch immer wieder reproduziert wird. Und da finde ich, ist es eigentlich ähnlich wie bei Spring Breakers, der ja auch diese Szenen hat, in der die mindestens knapp bekleideten, häufig oberkörperfreien jungen Frauen im Alkoholkonsum, bei Musik, tanzend, im Pool und so weiter gezeigt werden, was aussieht wie ein Girls Gone Wild Video. Und sich ja auch ganz klar auf diese Ästhetik bezieht, aber sie ja mit seiner Handlung eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Also der subversiv sich diesen medialen Darstellungen mit denen auseinandersetzt und sie deswegen nutzt. Und das, finde ich, macht The Substance in der Darstellung von Frauen auch. Und deswegen würde ich sagen, nein, es ist nicht Sex, also sexualisieren vielleicht, aber es ist nicht sexistisch, meiner Meinung nach. Weil der Film möchte uns mit diesen Bildern darauf stoßen, wie absurd das ist. Ich sehe das als eine, also ich sehe den Film generell als Satire.
Ja.
Und finde, dass er sich deswegen dieser Bilder auch bemächtigt.
So sehe ich das tatsächlich eigentlich auch. Also dadurch, dass es halt auch mit dem ganzen Male Gaze, der ja offensichtlich hier kopiert wird, also ich sage jetzt kopiert, weil wir haben eine Regisseurin, das, also am Anfang ist er mir wirklich auch ein bisschen sauer aufgestoßen, wenn Sue dann auf der Bühne steht. Also wir haben den ja auch schon, wenn Elizabeth auf der Bühne steht, wenn sie dann eine ihrer letzten Performances in diesem Sportvideo gibt. Und gerade mit diesen knappen Anzügen und alles ist in Bubblegum und dann hast du noch die anderen Tänzer und da gefühlt kann man ja auch irgendwie jeden Zentimeter sehen, was da so passiert. Aber mit jeder weiteren Szene bin ich auch bei dir, Jan, dass ich wirklich das Gefühl habe, es wird so ad absurdum geführt und es wird so oft darauf hingewiesen oder es wird immer wieder das Gleiche gezeigt, eben um auch zu stören. Also damit halt klar wird, also,
aber Musikvideos oder so, die sehen doch heute so aus.
Ja.
Ich glaube,
also, aber genau darum geht's ja.
Aber dann ist es doch nicht so viel, dass es stört, wenn das einfach nur aktuelle Ästhetiken reproduziert.
Im Film? Also mich hat's wirklich gestört im Film. Also dadurch, dass es einfach zu oft, zu krass, zu doll war.
Also mich hat es nicht so wahnsinnig gestört, muss ich schon zugeben, das sah schon auch gut aus. Aber ich meine auch die Männer, die man da sieht bei den Aerobic-Übungen, auch die sehen toll aus, das sind gestellte Körper und so weiter.
Mhm. Aber die werden schon.
Die werden natürlich weniger gezeigt, anders. Das ist schon wahnsinnig
ja.
auch zu.
Ja.
Dann auch tatsächlich runtergefahren.
Auch dieses Twerken und sowas.
Ja, klar, also. Genau. Aber ich meine, das ist ja, da ist es ja auch wirklich total absurd. Ne? Also das würde man sich, also ich, aber auch als jemand, der sich halt solche Videos nicht anguckt, ich weiß, dass Jane Fonda sowas mal gemacht hat, oder immer noch, weiß gar nicht. Aber das ist ja auch eine Art von Fernsehen, die ich nicht rezipiere, aber von der man irgendwie weiß, oder eben auch durch Musikvideos oder durch Performances beim Tanz oder was man dann auch mal aus den sozialen Medien mitbekommt. Aber wo ich dann so denke, wo es irgendwie auch klar wird, wie absurd das Ganze ist, ist dann ja, wenn später das Monster auf die Bühne kommt und sie, also da ja dann tatsächlich Sue und Elizabeth One sind und noch versuchen, aber das Kleid anzuziehen zum Beispiel. Also sicher, also das ist ja, es geht nicht zusammen und trotzdem ist es eigentlich nichts anderes. Sie geht als sie halt, also wie sie ist, in trotzdem knapper Bekleidung, in so knapper Bekleidung, dass es gar nicht mehr passt, geht sie auf die Bühne und dann wird aber geschrien, du Monster, und es wird drauf gezeigt und es ist auf einmal, es ist halt nicht mehr das Ideal, es ist nicht mehr das Schöne, was man sehen möchte und es ist vor allem dieser Spruch, wir haben noch gar nicht so richtig über die Dennis Quaid-Rolle gesprochen, Marvin, glaube ich.
Harvey.
Harvey, na schade.
Ja, passend.
Mit dem V. Aber der ja auch diesen Einspruch hat, young girls should smile oder women should smile. Das sagt er ja immer wieder. Und er hat ja auch so dieses gestellte Lachen, breite Grinsen immer drauf. Auch dieses Oberflächliche und dieses Objektifizierende, was ja durch diesen vollkommen ekelhaften Typen, den da in Aufnahmen Garnelen essen sehen und sowas, dass diese Menschen halt auch noch die Macht haben, dazu zu entscheiden und am Ende sich das dann ja in diesem Neujahrsshow-Aufzeichnung, wo dann das Monster vor denen steht und das dann letztlich für alle Menschen zu viel ist. Und dann diese Blutfontäne, quasi diese Rache, diese Reinigung auf alle niederprasselt, wo finde ich dann dieser Bogen von diese sexualisierten Bilder, wie wir sie reproduziert, Tag für Tag eigentlich immer irgendwie sehen und die auch, glaube ich, deutlich was machen mit Gesellschaft, auch mit jungen Menschen. Oh Gott, jetzt fühle ich mich alt.
Selbst schuld.
Ja, stimmt. Ich bin selber reingetappt in diese Falle. Aber quasi wie das am Ende auf das Publikum ja quasi, wo sich dann eben diese Blutfontäne ergießt, da werden wir quasi aufgeweckt. So. Also ich finde, das muss man im Gesamtbild sehen. Wenn man jetzt nur die einzelnen Szenen oder auch den Trailer irgendwie so kennt, dann würde ich auch sagen, das sind vielleicht, oder losgelöst sind diese Szenen vielleicht sogar problematisch, weil sie sexistisch ausgelegt werden könnten oder etwas reproduzieren und dann nicht, wie es jetzt im Gesamtbild ist, irgendwie kritisieren und hinterfragen, sondern dann ist es einfach nur losgelöst aus diesem Kontext auch vielleicht gar nicht zu unterscheiden von Clips, die genutzt werden, um zum Beispiel eben, dass dieses Menschen- und Körperbild als tatsächlich das Erstrebenswerte darzustellen. Da muss man dann sagen, ja gut, das ist halt ein Kunstwerk, so als Gesamtkunstwerk zu sehen. Und dann finde ich in dem Rahmen sie ist tatsächlich nicht problematisch, sondern auch da wieder, blödes Wort, das wir heute schon häufig benutzt haben, konsequent.
Ich finde es auf jeden Fall wichtig, darüber zu diskutieren, weil ich glaube halt, der Film will auch genau das. Also er macht sich das dann nicht einfach und
Doch, das finde ich schon. Ich finde, weil das wäre mein Punkt. Ich finde den vielleicht konsequent, aber vor allem eben wahnsinnig plakativ. So.
Ja, und plakativ.
Das ist ja nicht zwingend etwas Schlechtes. Und vielleicht ist das dann am Ende auch so eine Essenz unserer Diskussion. Aber es ist eben ein Film, der, da hatten wir auch, glaube ich, am Anfang schon diese Frage, ist der irgendwo subtil? Aus meiner Sicht gibt es keine subtile Note in diesem Film. Und das ist eine Entscheidung. So, das ist auch nicht grundsätzlich ein Problem. Es ist nur erstmal etwas, was ich feststellen würde. Und genauso eben, dass der wahnsinnig plakativ ist. Und für mich, dass er inhaltlich sehr, sehr an der Oberfläche fischt. Also ich habe da keine tieferen Ebenen drin gefunden, die ich nicht schon in diversen anderen Filmen oder Medien angerissen hätte gesehen. Der reproduziert gewisse Kritikpunkte, gewisse Gedanken und Strömungen, die uns irgendwie umgeben und über die wir vielleicht auch schon seit ein paar Jahren diskutieren, und packt die eben in einen verdammt unterhaltsamen, sehr stilisierten Body-Horror, ja, eher Satire-Film. So, und das kannst du auch machen. Ich hätte vielleicht einfach etwas gerne gesehen, was ein bisschen ernsthafter fast gewesen wäre, was ein bisschen mehr Inhalt gehabt hätte, was irgendwie nicht nur durch die ästhetische Entscheidung oder so am Ende Blutfontänen zu spritzen Leute verstört, sondern einfach auch inhaltlich nochmal einen Haken macht und einen irgendwie in die Magengrube tritt, weil als jemand, der halt Braindead kennt, ist das am Ende dann fein, aber so, weißt
aber
du?
Aber warst du an irgendeinem Punkt mal emotional involviert?
Schon, aber ich glaube tatsächlich, dadurch, dass diese dass es vielfach einfach nicht realistisch war, bewusst, und diese Persönlichkeitsspaltung oder eine Persönlichkeit auch nicht so klar war, war ich schon eher draußen. Also es gab so einzelne Szenen, die ich irgendwie, ich glaube, ich konnte es mehr emotional nachvollziehen, vielfach, als dass ich so richtig gefangen in der Emotion war. Zum Beispiel, wenn du jetzt diese Szene nimmst, wo sie sich dann schminkt und nochmal schminkt und so.
Also ich will das jetzt nicht unterstellen, aber weil es ist auch eine fast unmöglich zu überprüfende Hypothese. Ich frage mich halt gerade, ob es einen grundlegenden Unterschied in der Wahrnehmung des Films geht, was die Geschlechter angeht. Also, dass eventuell Frauen grundsätzlich mehr mitfühlen können mit Elizabeth oder mit Sue oder mit der Grundproblematik, die gestellt wird, mit natürlich allem Negativen, was in diesem Film aufgezeigt wird. Es gibt nämlich zum Beispiel Studien oder Untersuchungen, um jetzt mal ein plakatives Beispiel auch zu nennen, wobei nagelt mich nicht auf den genauen Zahlen fest, aber die eine Umfrage, die ergeben hat, dass Frauen bereit wären, bis zu 5 Jahren ihres Lebens zu opfern, um dann aber irgendwie weniger Falten zu haben oder sowas in der Art. Also so, wo eben diese Gedankenexperimente aufgestellt werden und so, was ist der Preis dafür?
Jetzt sage ich mal bösen Witz, naja, wenn du 5 Jahre weniger lebst, werden es auch weniger Falten.
Ja. Und die gleiche Frage wurde eben von Männern anders beantwortet. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und, nee. Und genau das wird natürlich hier auch in The Substance dargestellt, so die Kosten der Jugend. Also hier ist es eben dann die Substance, so der Aktivator. Und eben auch der Kostenpunkt, du darfst es irgendwie nicht so wirklich selbst erleben. Also irgendwie schon, irgendwie aber auch nicht richtig. Und eigentlich, Elizabeth verliert ja sogar die Hälfte ihres Lebens. Also jede zweite Woche gehört ihr nicht. So, da liegt sie komatös auf dem Badezimmerboden, nackt.
Ja.
Und das finde ich halt auch so, es ist plakativ. Es ist irgendwie auf eine Art fast schon stumpf und simpel, aber es ist auch so, dadurch wirkt es, finde ich, manchmal auch einfach so hammermäßig, ja, doll einfach. Und ich mag es. Also ich mag die Art und Weise, wie diese Themen irgendwie hier rübergebracht werden in allen Aspekten des Films. Also ne, von gerade auch den extremen Entscheidungen und dann eben auch solchen Sachen wie, dass wenn Sue an der Reihe ist, liegt Elizabeth einfach nackt auf dem scheiß Badezimmerboden. So, die kriegen noch nicht mal ein Kissen oder eine Decke. Und so ist es bei Sue auch. Und das zeigt dann wieder diesen Selbsthass einfach.
Ja,
oder
geht
diesen
noch
inneren
weiter,
Struggle.
Dass sie diesen Hohlraum findet hinterm Badezimmerwand, ja. Und dann ja auch noch den versteckten Raum, um das andere Ich nicht mehr zu sehen. Entweder weil es ist so schön, aber Sue ist zu schön, zu perfekt, aber Elizabeth kann ihr halt nicht entkommen, weil die andere ist halt medial präsent überall. Und für Sue ist das ja das alte, verbrauchte, brauche ich nicht mehr. Das ist ja die niedere Variante, die möchte ich auch nicht mehr im Blick haben. Und das finde ich schon auch nochmal irgendwie so stark. Und auch wieder dieses, wie auch im Grunde das gesamte Set, dass alle Gewerke irgendwie an, vielleicht auch eben diesen plakativen, aber eben doch an dieser Deutung an einer Handlung mit einbezogen wurden. Das finde ich halt, ist selten so stark in einem Film, dass ich das Gefühl hatte, dass wirklich alles auf diesen einen Punkt hinarbeitet. Was nicht heißt, dass, also der Film ist für mich nicht ganz perfekt so, aber es ist irgendwie genau die Art von Film. Ich glaube, das hatte ich auch Michi direkt nach dem Film, nach dem Kino gesagt. Das ist genau die Art von Film, die ich eigentlich liebe. Also es ist Genre, es ist eine Message mit drin, ob das jetzt, ich würde auch sagen, das ist nichts Neues. Aber auf der anderen Seite, wann gibt es schon mal sowas richtig, richtig Neues, ne?
Ja.
Und macht es das dadurch weniger relevant? Ich würde sagen, nein. Also es sind ja immer noch ganz, ganz bestimmte Themen. Ich bin jetzt keine Frau, aber ich war total emotional mit der Elizabeth verbunden. Also sie hat mir richtig leid getan, weil ich irgendwie, obwohl sie ja so in einer anderen Sphäre ist und ihre Probleme eigentlich relativ klein sind, fand ich, war es da doch eine sehr tragische, also ne, es ist eine tragische Figur, halt auf einem nicht unbedingt lebensbedrohlichen Level, aber nichtsdestotrotz war so dieses, wie sie sich quasi ja selber auch immer weiter zerstört und zerstört wird und wie sie dann auch nicht mehr zurück kann, weil, oder nicht möchte, weil sie hat nichts zu gewinnen, wenn sie zurückgeht. Und das finde ich irgendwie auch eine sehr emotional erzählte Geschichte. Und vielleicht muss ich mich auch nochmal, ich habe ja auch vorhin den Begriff Satire reingeworfen und ich finde, bei einer Satire würde man eher von diesen feinen Pinselstrichen ausgehen, ne? Also ein bisschen die leiseren Töne. Und ich glaube, es ist eher, ich würde eher sagen, der Film ist eine Karikatur.
Okay.
Also darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, weil ich finde, eine Karikatur ist meistens ja wirklich durch die Überbetonung von Elementen, von Stereotypen wird es ins Lächerliche gezogen, während eine Satire ja irgendwie immer so ein bisschen hinterrücks versucht, meiner Meinung nach. Also vielleicht habe ich das falsch.
Ich dachte halt gerade so an Team America und oder South Park eben, ist ja auch von den South Park-Machern und das ist schon irgendwie satirisch, aber halt mit einem sehr breiten Pinsel.
Ja, vielleicht würde ich das dann auch eher als Karikatur bezeichnen wollen. Und genau, ob das jetzt alles so ganz klar zu trennen ist, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber ja, ich fand halt, der Film hat diese Themen, wo ich es auch nicht nur, es ist schon sehr stark, aber es ist nicht nur Frau im Medienkontext, im Gesellschaftskontext, sondern es geht auch um insgesamt das Selbstbild. Also da kann ich schon auch, oder haben wir auch eigentlich alle so gesagt, wir können ja in gewissen Punkten auch nachvollziehen, wie sich so was anfühlt, wenn man mit sich selber, wenn das Selbstbild nicht dem entspricht, was man von sich selber erwartet oder erhofft. Da steckt er auch mit drin. Ich finde noch, dass die Anfangssequenz von dem Film, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber ich würde sie zumindest kurz erwähnen wollen, weil ich sie so gut finde. Der Weg, diese 20, 30 Jahre Karriere von Elizabeth anhand des Hollywood Walk of Fames zu erzählen, wo es ja schon offensichtlich eine Karriere gab. Ich glaube, im Hintergrund hört man von der Academy Awards Preisverleihung, wie sie das erste Mal den Preis gewinnt. Und wir sehen, wie in den Stein halt dieser Stern, der Hollywood-Star, eingegossen wird, wie Leute, und wir sind immer in der Vogelperspektive da drauf. Und dann geht diese Geschichte von, die Menschen fotografieren, posen, legen etwas hin, also es wird richtig wertgeschätzt und dann wird es immer nebensächlicher und dieser Verfall des Ruhmes und das Nichtigwerden in der Gesellschaft wird anhand dieser einen Bodenplatte erzählt, die ja dann auch einen Riss bekommt. Ganz am Ende des Films ist man ja dann auch nochmal da zurück. Und das fand ich
dieser Ketchup, gut. Dieser Burger-Ketchup, genau. Der runterfällt. Stimmt. Und hinten raus hast du dann das Blut
draus,
sodass so da nochmal so eine genau, rote Doppelung ist.
Und das, finde ich, ist einfach, ehrlicherweise erzählt diese ersten 3-4 Minuten erzählt alles. So, der Film hat da jetzt dann eigentlich, zumindest wenn man jetzt mal auf diese ganz banale Geschichte von, man möchte gesehen werden, man möchte Bedeutung haben und man möchte geliebt werden. Ich glaube, das ist so das, was einige der Kernemotionen sind, von denen sich dann ja sowas wie der Schönheitswahn dann herausbilden. Das ist da alles schon drin. Dass da alles erzählt wäre eigentlich ein perfekter Kurzfilm.
Ja.
Ja, nee, das hat mir auch wirklich sehr gefallen, gerade eben natürlich auch mit der Klammer, die dann geschlossen wird, ganz am Ende. Und also ich bin da auch bei euch, so der erfindet das Rad nicht neu, aber ich finde halt, so wie das Rad gebaut wird, finde ich toll. Keine Ahnung. Also ich mag einfach die Entscheidungen, die er trifft, die Kunst und die ganze Überlegung, die da drin steckt. Ich finde, man fühlt, dass die verstehen ihr Handwerk, so alle, die da dran arbeiten. Und da ist an aller Kritik, die er auch mit diesem Film am Business nicht an Film generell, eigentlich am Business oder an diesem Schönheitswahn und so gemacht wird. Es ist ja so absurd, weil der Film ist ja auch Teil des Problems. Also das haben wir ja auch gesagt, indem wir eben diese Objektifizierung von Margaret Qualley oder von Sue angesprochen haben. Und gleichzeitig spürt man diese Liebe zum Film ja auch. Also zum Beispiel auch, wenn man das Gefühl hat, es gibt Anleihen zu The Fly oder vielleicht auch andere haben so David Finch-Anleihen gesehen oder vergleichen das Monster. Ja, Lynch.
Oder Fincher.
Ich würde gerne sagen, es ist spät, aber stimmt eigentlich gar nicht. Oder das finale Monster wird verglichen mit The Thing oder mit den Puppeteering und animatronischen Sachen von
das,
The Thing.
Das sieht
und
so gut aus. Also ja. Da dachte ich ja. Wirklich, holy shit, was man alles heute mit praktischen Effekten tatsächlich mal machen
ja.
Könnte.
Es war übrigens Margaret Qualley im Monster.
Nein,
also
echt?
Sie, ja.
Geil.
Und sie saß teilweise irgendwie 4-5 Stunden Gott, in der Maske, ja, um dieses Zeug drauf zu kriegen. Und dann konnten sie teilweise nur 2-3 Stunden shooten oder ja. So. Und dann ist es anscheinend wieder abgefallen oder so, crazy. Keine Ahnung. Ja, so ein unfassbar fieses Design. Da dann auch diese Details, dass zum Beispiel von Monster die eine Brust irgendwie so links rausguckt und dann ist das Kleid auch noch genau da ausgeschnitten. Und dann hast du noch das Demi Moore. Ach, es ist so fies. Ja. Naja,
das hat
aber
mich so ein bisschen an Akira erinnert und das Finale da, die finale stimmt, Transformation.
Ja.
Und Society. Also es gibt da also,
ja,
ne,
ja.
Diverse 80er-Jahre-Filme, die irgendwie auch so satirische Elemente haben und dann so diese Gewaltspitzen mit reinbringen und sowas.
Genau, da wollte ich auch nochmal drüber hinzu, weil mich da eure Meinung auch total interessieren würde. Diese ganz alte Frage von, muss das denn sein? Also Gewalt in Filmen generell, aber natürlich auch über.
Du das Fass aufmachen?
Kurz?
In dem Film jetzt.
In dem Film. Muss man denn immer Blut sehen und müssen denn die Knochen knacken und keine Ahnung was? Und gerade in dem Film haben wir hier ja auch von vornherein Body Horror mit drin. Es fängt ja mit der Geburt, sag ich mal, von Sue an, was ich auch schon so krass fand, wenn Margaret Qualley auf einmal aus dem Rücken von Demi Moore krabbelt und Sue muss ja dann bei Elizabeth den Rücken wieder zunähen und das sehen wir teilweise en Detail, die ganzen Spritzen, mega fies. Also alles daran finde ich wirklich gruselig, am schlimmsten wirklich diese Scheißspritze in den Rücken immer wieder, ultra heftig. Und dann irgendwann, wenn ja dann Sue auch, wir haben den Kampf zwischen Elizabeth und Sue, wenn Sue eigentlich terminiert werden soll. Und es gibt so viele krasse Momente. Und als ich den Film geguckt habe, dachte ich immer so, ja, okay, schlimmer kann es jetzt nicht mehr werden. Und dann wurde es noch schlimmer. Und Jan, du hattest es schon gesagt, bei uns haben wirklich auch 5-6 Leute oder so den Kinosaal verlassen müssen. Und es war ein voller Kinosaal. Und der Rest hat gestöhnt und sich zusammengewunden. Ich habe auch teilweise echt weggeguckt.
Aber wo genau willst du jetzt drauf hinaus?
Zum Beispiel auch, also am Ende wird es ja alles so ad absurdum getrieben. Also dass der Höhepunkt, wenn das Monster dann da steht und wenn Blut en masse spritzt, ist dann ja schon der Punkt, wo es irgendwie so viel ist, dass man es fast nicht mehr ernst nehmen kann. Und es wirkt ja dann fast schon erleichternd, sage ich mal, was so schwer zu fassen ist, weil gleichzeitig da diese 100 Menschen mit Blut überströmt werden.
Boah, nee, ich finde es nicht schwer zu fassen. Also letztendlich haben wir ja diese ganzen Filme jetzt gerade erwähnt, die genau das vor 30 Jahren durchexerziert haben. So, und das steht, finde ich, einfach in der Linie.
Mhm.
Ich weiß nicht, wo das jetzt
was ich
neues
sagen wollte,
Ding
ist. So, bis es diese Erleichterung gibt, sage ich mal, wirst du ja, der Zuschauer wird ein bisschen gequält. Also, ich meine, man sollte
also
annehmen,
Gewalt
wissentlich.
Ist nicht angenehm, ja.
Genau. Und immer wieder, und es wird ja auch irgendwie immer schlimmer und immer unangenehmer und dann auch die Fingernägel und keine Ahnung, was da nicht alles kommt. Auch dann der Kampf zwischen Elizabeth und Sue. Das klingt so bescheuert, aber also ich fand das gut. So, ich mochte die Gewalt, weil ich sie auch nötig fand. Also so wie sie präsentiert wird im Film, ist es halt nicht einfach nur, oh, ich will jetzt meine ZuschauerInnen schockieren, sondern es ist irgendwo schon eine Art Mittel zum Zweck. Also
ich denke auch, am Anfang ist es notwendig, weil du zeigen möchtest, wie weit sie geht. So ein bisschen das, was Jan sagte, dass dieser schwere Weg hin zur Firma gezeigt wird. So ist, finde ich, auch die Gewalt dort notwendig, weil es ist schmerzhaft, es ist hässlich, es ist unangenehm, was dort passieren muss, damit diese Transformation und diese Substance funktionieren kann. So, und dass sie das trotzdem über sich ergehen lassen, um dieses Ziel zu haben, das ist notwendig. Und danach gibt es gewisse Punkte, wo ich dann nicht mehr so dabei bin zu sehen, warum das notwendig ist. Also ich fand auch den Kampf jetzt zwischen den beiden, den fand ich dann nicht mehr schlimm. Ich fand den, der stand dann weniger in dieser Tradition vom Anfang, wo ja. dann ne, die Spritze immer gezeigt wird und alles wirklich ja. fies ist und schmerzhaft, sondern der war dann eher, naja, auch ein bisschen unterhaltsam schon, comichaft auf eine Art. Und hinten raus das Monster ist für mich auch, ist weniger jetzt auch dieses Ekelmonster, sondern fast schon auch wieder so eine tragische Freak-Gestalt,
ja. Ja.
die ja tatsächlich auch irgendwie in dem Glauben da auf die Bühne geht, dass sie schön ist und dass andere sie schön finden. So, die macht sich ja extra hübsch mit dem Kleid ja. und Schminke und sonst was, damit sie dort gesehen wird und wird dann ja auch hinten am Bühneneingang noch so ganz freundlich reingelassen. Das ist ja auch noch so ein
ja, hatte sich ja ein die Maske.
Eigentlich dämlicher Joke, genau, dass so an dem Eingang der nur sagt, ja, ja, komm rein, so, während dann die Zuschauer vor der Bühne natürlich zu schreien anfangen. Auch wieder so ein Punkt. Realistisch ist das überhaupt nicht, aber es geht natürlich auch exakt nicht darum, realistisch zu sein, sondern um da eine Message zu zeigen. Mir ist das nicht ganz klar geworden, ehrlicherweise, warum diese Blutfontäne passiert, außer eben als Unterhaltung und so ein bisschen vielleicht auch so, um dem Publikum halt auch so ein bisschen eine Strafe zu geben,
ja,
vielleicht.
Ja, also ich, aber, das, so habe ich es verstanden, so jetzt kriegt ihr das, ja, was ihr wolltet, so.
Für mich war es eher eine visuelle Eskalation, glaube ich.
Ja, ich finde, es ist eine, ist ein Rückgriff auf Carrie. Carrie, die präsentiert wird beim Schulball und das Schweineblut auf sie runterläuft und sie wird bloßgestellt vor ihren SchulkameradInnen. Und hier ist es die Person, die auf der Bühne stehen möchte, nicht akzeptiert wird und alle anderen mit Blut. Also ich habe das als eine, also genau das gegenteilige Bloßstellen quasi, ja, mal gelesen. Und
beziehungsweise könntest du ja es dann auch so als Bestrafung des Publikums sehen, genauso wie bei Carrie im Grunde, die dieses Mobbing-Umfeld, genau, das sie auslacht, eben auch bestraft wird.
Genau, bei ihr hat es dann, ist es dann der Auslöser, dass sie dann ja die anderen.
Ich hatte das Gefühl, es ist ja dieser Moment von wegen, so, ihr habt das Monster erschaffen und jetzt steht das Monster auf der Bühne, so,
ja,
was ja wieder plakativ, ja, und ist in Anführungsstrichen simpel. Und dann auch dieses, jetzt müsst ihr auch mit den Konsequenzen leben. So, ihr sorgt nicht, also es ist auch sehr drastisch, aber ihr sorgt nicht nur dafür meinen Tod, sondern ihr seid auch gezwungen, den live mitzuerleben und ihn sogar hautnah zu spüren.
Aber um quasi nochmal auf diese Frage so von wegen Gewalt, Darstellung oder generell die Darstellung von Verstümmelung und sowas. Ich bin ja auch ein Freund davon, möglichst sowas nur anzudeuten, weil in der Regel das, was man sich selber dann einbildet, vielleicht sogar viel effektiver und schlimmer sein kann. Aber auf der anderen Seite ist das hier ein Film, der sich sehr stark über Körperbild oder der sich viele Gedanken darüber macht und viel darüber ausstellt, was Körperbild bedeutet und das dann eben auch dazu gehört. Und das ist hier ganz klar Programm von dem Film. Es ist eine Zerstörung von Schönheitsidealen, ein Aufbrechen von Schönheitsidealen und deswegen ist auch der Gewalteinfluss auf Körper wichtig irgendwie zu zeigen, oder was heißt wichtig, aber es ist zumindest für mich erklärt und es ist gerechtfertigt und es ist ein weiteres Stilmittel. Das kann man trotzdem kritisieren, aber ich finde, es ist hier zum einen, weil es eben, es hat nichts Realistisches, es ist überzeichnet und es ist das quasi Externalisieren von Konflikten, wenn sie jetzt zu gegen Elizabeth, wenn sie sich da bekämpfen, dann ist das ja eigentlich dann eben auch in dem Sinne von You Are One, geht es dann letztlich darum, ja, sie kämpfen miteinander, also, aber eigentlich ist es eine innere Zerrissenheit, die halt eine tatsächliche Zerrissenheit ist. Oder nicht nur sprichwörtlich, sondern wortwörtliche Zerrissenheit so. Und deswegen finde ich, ja, man sollte das immer mal wieder aus dem Hinterkopf behalten, aber ich glaube eher bei den Medienschaffenden, ob so etwas sein muss. Ich finde, hier trägt es dazu bei, dass der Film so wirkt und den Effekt erzielt, der gewünscht ist. Und das sowohl im Unangenehmen, dem Verfall, Sachen wie ein Fingernagel irgendwie, der rausgezogen wird oder sowas, auf der einen Seite, und dann später eben in einem komplett übertriebenen, wo es dann eben auch, wo es auch witzig ist. Und ich glaube, das ist auch gewollt, dass man da lacht. So ein bisschen halt auch, wie wenn Quentin Tarantino zeigt, wie 100 Menschen ihre Arme und anderen Gliedmaßen verlieren in Kill Bill. So, das ist eine stilisierte Form und auch Gewalt kann etwas Ästhetisches sein. Immer im Zuge des Kontextes. Vielleicht sollte man das doch noch erwähnen. Oh. Was wir nicht erwähnt hatten, aber ich finde es cool, die Musik hat mir richtig gut gefallen. Die hat, finde ich, gut getrieben, war viel elektronische Musik. Aber ich finde auch, die hat irgendwie durchgepusht und ich war wirklich beschwingt nach diesem Film. Ich war wirklich, wenn Mädchen grinsen sollen, junge, hübsche Mädchen grinsen sollen, dann darf auch ein nicht mehr ganz junger und okay aussehender Jan nach so einem Kinofilm grinsend rausgehen. Und
die Konsequenz verstehe ich nicht.
Ich wollte damit sagen, ich hatte richtig viel Spaß in dem Film und ich bin da rausgegangen und war einfach, ich war happy, dass ich ihn dann doch noch gesehen habe. Irgendwie ist es nämlich lange nicht zustande gekommen. Also sehr gut, Michi, dass du diese Idee einen Ring geworfen hattest. Und ich hatte 2,5 Stunden beste Unterhaltung und trotzdem hatte ich das Gefühl, es hat auch eine Aussage, nichts, was mich jetzt umhaut oder sowas und ich denke jetzt, der Film hat mir die Augen geöffnet, aber nichtsdestotrotz trifft er ins Mark und verbindet das, was ich eben irgendwie so gerne habe, nämlich ein gesellschaftliches, aber auch ein persönliches Drama mit den Elementen von einem Genrefilm. Und das in einer exzellenten und kompromisslosen Art und Weise.
Ja, ich glaube, bei mir ist es so, auf dem Papier müsste diese Mischung aus persönlichem Drama, Gesellschaftskritik und Genrefilm und dann noch Body Horror und so, müsste es eigentlich mein Film des Jahres sein. Das ist es jetzt halt nicht. Ich fand den unterhaltsam, ich fand den handwerklich super, aber ansonsten irgendwie eher solide. Eben aufgrund der genannten Kritikpunkte, ich finde, da ist einfach unter der Oberfläche nicht genug vorhanden, es ist auch ein bisschen zu lang und irgendwo auch wenig überraschend, wo es hingeht. Die visuelle Konsequenz des Gezeichneten ist vielleicht das Überraschendste. Ansonsten denke ich, es ist einfach ein gut gemachter Genrefilm, aber für mich nicht der große Wurf, zu dem er jetzt gemacht wird. Und ich wünsche mir einfach, glaube ich, mal wieder, dass solche Filme ernsthafter daherkommen, dass man halt wirklich auch mal weggeht von diesem zeitgenössischen, alles Ironie überladen und irgendwie mit einem Augenzwinkern und hier noch Humor und da noch Humor. So, wir haben genug Marvel gehabt, wir haben genug irgendwie, was in dieser Tradition leider auch steht. Ich möchte, dass mal wieder ein ernsthafter Genrefilm eine ernsthafte Aussage tätigt und dabei noch visuell so vor Ideen übersprüht. Das war es jetzt nicht, aber das ist auch okay, aber ich hoffe, dass wir das mal wieder bekommen.
Du wünschst dir Titan.
Ja, vielleicht wünsche ich mir auch Titan.
Titan 2, demnächst.
Nein.
Nee, zweite Teile will, glaube ich, wirklich niemand in diesem Raum. Nicht oft, jedenfalls. Ja, ich bin eher bei Jan mit meinem Fazit, verstehe aber auch deine Punkte auf jeden Fall und bin irgendwie froh, dass er bei mir auf einer subjektiven Ebene ganz gut auch gezündet hat und war für mich auf jeden Fall ein Highlight dieses Kinojahres, auch wenn ich durchaus auch irgendwie Sachen zu mäkeln habe und ich kann nicht genau den Finger drauflegen, aber ich fand den einfach teilweise dann doch auch ein lang. So, ich weiß auch nicht. Ich glaube, vielleicht hat er einfach ein bisschen gebraucht, um in Fahrt zu kommen, weil so die erste halbe, dreiviertel Stunde habe ich noch drauf gewartet, dass mal was passiert, was ich nicht riechen konnte, so ungefähr. Schönes Ding. Ist aber auch wieder mal einer dieser Filme. Ich finde, der ist ja schwierig weiterzuempfehlen. Also, so, da, man muss ein Typ sein für so eine Art von Film.
Ja, also, es geht da raus an meine Eltern zumindest. Eher nicht gucken, ich glaube.
Ich habe auch schon Leuten davon abgeraten, ja.
Aber für, wir glauben ja sowieso, die jetzt bis hierhin zu diesem Punkt gehört haben, ihr habt den Film schon gesehen und wenn nicht, er ist wahrscheinlich dann immer noch auf Mubi verfügbar, im Stream und auf wahrscheinlich auch noch andere erdenkliche Art und Weisen. Schaut ihn euch an, wenn ihr mal Body Horror mit tollen handgemachten Effekten sehen wollt, dann lohnt sich's auf jeden Fall. Für die Schauspielerin auch, für die Machart und alles andere müsst ihr euch jetzt selber denken, beziehungsweise euch dann selber noch rein und rauslesen. Auf jeden Fall bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit mal wieder und wünschen euch viel Spaß im Kino oder wo auch immer sonst.
Ciao. Ciao.